Hier ist das Penta-Radio, heute aus dem sehr virtuellen Penta-Radio-Studio in meinem Wohnzimmer. Außerdem in Ihren jeweiligen Wohnzimmern finden wir noch wen sonst noch? Wer ist hier noch? Hallo?
Das ist schon ein fieses Mann. Weiß nicht, wer als erstes reden soll. Hallo, ich bin der Mole.
Hallo, und hier meldet sich das Penta-Radio-Studio Ost immer noch aus der Nähe von Moskau.
Sehr gut. Ja, wir haben ja mit dir letztes Mal schon geklärt, dass ein Setup mit Mumble prinzipiell möglich ist. Und heute sind wir alle im Mumble. Das werden wir vielleicht später noch genauer erläutern. Aber fang doch mal mit deinem nächsten Reisebericht an. Ich habe mich ja schon den ganzen Monat auf die nächste Folge von Simons Reiseblog gefreut.
Ja, ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe keine spannenden Soundschnipsel heute mitgebracht. Bilder können wir natürlich wieder was einbinden, daran soll es nicht scheitern. Und diesmal habe ich euch das Synkophasotron mitgebracht. Das ist erstmal ein relativ großes Gebäude, was es hier gibt. Und da ist sehr viel Stahl drin.
Wird der Stahl auch tiefgekühlt?
Der Stahl muss nicht tiefgekühlt werden, weil das ist natürlich ein bisschen die Spezialität dabei. Denn das ist ein Teilchenbeschleuniger, der wurde 1957, glaube ich, eingeweiht, ja. Und der hatte ein bisschen Pech sozusagen, was so die Entwicklung betraf, weil so in den 50ern wurden durchaus schon so Hochtemperatur-Supraleiter entdeckt, die heutzutage natürlich in allen Teilchenbeschleunigern verbaut sind, wie jetzt dem LHC oder RIC in den Vereinigten Staaten oder so.
Man sollte vielleicht dazu sagen, wenn man von Hochtemperatur-Supraleiter redet, das ist dann eher so, dass so 90 Kelvin oder so 100 Kelvin, also immer noch aus unserer Sicht extrem kalt.
Ein Hochtemperatur-Supraleiter beginnt, glaube ich, bei einer Sprungtemperatur über 23 Kelvin. Und,
oder minus 250 Grad Celsius sind das dann.
Aber ich muss schon mal wieder kurz darauf hinweisen, dass wir schon wieder ordentlich anfangen zu nörden. Erklär doch mal, was überhaupt Kelvin ist, was ein Supraleiter ist und was ein Teilchenbeschleuniger ist.
Genau. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich in meinem Physikstudium mal mit dem Synchrotron in Kontakt gekommen bin. Und es kann sogar sein, dass es noch im Gymnasialunterricht war damals. Da ist prinzipiell die Idee, man kann halt Teilchen beschleunigen, indem man sie man kann sie halt entweder linear beschleunigen, also quasi, ich habe hier irgendwie eine Elektrode und da drüben eine andere und dadurch, dass das Teilchen geladen ist, wird es halt auf dem Weg von der einen zu anderen Elektrone halt beschleunigt, weil es in so einem elektrischen Feld da drin ist. Und die andere Idee ist, dass man sagt, man nimmt das auf eine, man schickt das Teilchen in eine Kreisbahn, in dem man es ein Magnetfeld aussetzt und dann kann man, wenn man so ein Synchrotron hat, hat man zwei, so generell die Darstellung, die ich so kenne, ist halt, dass es so zwei Halbkreise gibt, die, wo die Teilchen durchfliegen können, also so Platten, die da ober und über und unter dem Flugpfad der Teilchen angeordnet sind. Und es ist dann so, dass dieses Magnetfeld sich immer in einer bestimmten Phase ändert, in einem bestimmten Rhythmus. Und wenn das Teilchen jetzt halt da durchfliegt und das Magnetfeld hat eine bestimmte Polarität, dann wird das dadurch auf so eine Kreisbahn gekrümmt und das Ganze ist so eingestellt, dass es halt diese Halbbahn immer genau dann fertig macht, wenn dann auch die Polarität vom Magnetfeld sich umkehrt, sodass es dann halt dann in der anderen Hälfte dann wieder genauso auf den anderen Halbkreis beschleunigt wird und das wird dann Schritt für Schritt ist das so eingestellt, dass die Kreisbahn immer größer wird und dadurch wird das Teilchen immer schneller, macht immer einen größeren Bogen, aber dadurch, dass es auch gleichzeitig schneller wird, ist es auch okay, dass der Bogen größer wird. Es wird trotzdem dieser Rhythmus eingehalten, dass der Halbkreis wieder fertig ist bei der nächsten Umkehrung der Polarität. Habe ich das jetzt richtig erklärt?
Ja, beziehungsweise beim Beschleunigen im Synchrotron musst du, glaube ich, auch einfach sozusagen dann das verändern, wie sozusagen auf welcher Länge sich die Polarität ändert. So dass du da halt synchron bleibst.
Also in welchem Zeitrhythmus?
Genau. In dem Fall, und es ist auch richtig mit dem Linearbeschleuniger, den du erwähnt hast, im Grunde genommen brauchst du einen Linearbeschleuniger immer, weil du kannst im Prinzip nicht auf einem Synchrotron anfangen. Sondern du wirst auch für jedes Synchrotron immer einen Linearbeschleuniger haben, der erstmal die Anfangsbeschleunigung macht. Hm. Grundsätzlich kannst du halt auf einem Teilchenbeschleuniger unterschiedliche geladene Teilchen beschleunigen. Das geht, sagen wir mal, von, also klassische Teilchen, die man da so macht, sind halt so Elektronen, dann halt Protonen, also Wasserstoffkerne, aber auch durchaus schwere Kerne, sowas wie am LHC wird zum Beispiel Blei, nee, am LHC wird, glaube ich, Gold gemacht. Man kann aber auch Blei machen. Und für die Leute, die ganz hardcore, also auf RIG bei den Amis, haben sie auch Plutonium gemacht. Man hat da natürlich relativ geringe Anzahlen an Kernen, weswegen da die Radioaktivität in dem Sinne nicht so eine große Rolle spielt.
Aber ich glaube, das Plutonium haben die im Laser gemacht. Das war, glaube ich, im Synchrotron oder im Teilchenbeschleuniger.
Die haben auch Plutonium im Synchrotron gemacht. Weil das hat den interessanten Effekt, dass, also man hat da ja so, dadurch, dass man sich da bei Prozenten von Lichtgeschwindigkeit bewegt, kriegt man da ja sowas wie so ein, also sagen wir mal so ein grob, so ein rundes Teilchen wird ja dann in Flugrichtung zu so einer Art Pfannkuchen, weil es da halt gestaucht wird. Und dann.
Wegen relativistischer Effekte meinst du jetzt?
Genau.
Und, also wegen der Raumkrümmung durch die hohe Geschwindigkeit, mit der sich das Teilchen bewegt.
Naja, eben mit der, also die Längenstauchung ist das dann, das ist ja sozusagen nur ja. ein speziell relativistischer Effekt erstmal. Plutoniumkerne haben den an der Stelle interessanten, die interessante Eigenschaft, dass sie durch ihre Größe nicht mehr rund sind. Sondern man sagt, dass die sozusagen zigarrenförmig sind. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben von der Vorstellung her. Aber die sind halt eher so oval und dann kann man die wohl in so einem Teilchenbeschleuniger, wenn man da alles korrekt einstellt, kann man die sozusagen in die Längsrichtung drehen und dann sind die sozusagen auch noch immer noch ein bisschen länger, wenn man die kollidieren lässt. Auch wenn die gestaucht sind.
Aber um nochmal ein bisschen beim Thema zu bleiben, Simon, erklär doch mal, warum dieses Synchrotron dann 10 Megawatt braucht. Warum braucht das so viel Strom wie eine Stadt? Und ist das überhaupt sinnvoll?
Naja, wie gesagt, die hatten da halt ein bisschen Pech, als sie das entwickelt haben. Weil sozusagen, als sie es geplant haben, waren Supraleiter noch nicht verfügbar. Weswegen, das ist das größte nicht supraleitende Synchrotron, was jemals gebaut wurde. Deswegen haben die da auch diese, wie ihr auf dem Bild schon sehen könnt, diese riesen Eisenkerne. Das ist mit klassischen Elektromagneten betrieben worden.
Gut, und für die Radiohörer, ihr könnt euch das dann bei uns unter Penta-Radio nochmal runterladen und die Bilder angucken.
Ja, das verlinken wir auch in den, die Shownotes verlinken wir auf jeden Fall. In den ganzen Dateien wird das in den Metadaten zu finden sein. Einen Link auf unser Pad mindestens.
Genau. Oder auch gleich also, und das ist, also man muss sich das schon sehr gigantisch vorstellen. Also wir reden hier von einer Menge von 45.000 Tonnen Stahl für die Eisenkerne dieses Synchrotrons. Das Synchrotron ist auch jetzt nicht mehr in Betrieb. Ich glaube, das letzte Mal haben sie es tatsächlich 2001 laufen lassen. Und inzwischen gibt es, sagen wir mal, deutlich kleinere Anlagen, wo du im Prinzip die gleiche Beschleunigungsleistung haben kannst. Jetzt, wenn du dir so einen modernen Teilchenbeschleuniger anguckst, dann ist da das Strahlrohr, also das, wo im Vakuum da die Teilchen fliegen. Das ist da auch jetzt für die neuen Elemente, die sie hier gerade gebaut haben, da ist das Strahlrohr vielleicht das ist so ein bisschen oval und das ist auf der flachen Seite so ungefähr 1 Zentimeter hoch und dann mal 6 Zentimeter oder so. Und dann so oval Das ist da, wo die Teilchen drin fliegen.
Hast du da eigentlich vielleicht auch mal Vergleichsdaten vom LHC zum Beispiel? Gerade, und noch eine Frage, du hast jetzt 45.000 Tonnen Stahl gesagt, hier im Pad steht 450.000 Tonnen.
Dann habe ich im Pad da eine Null zu viel gemacht. Beim LHC sollte das so ähnlich sein, allerdings bei diesem Teilchenbeschleuniger dort konntest du noch durch das Strahlrohr durchkriechen. Das hatte so einen Durchmesser von knapp 50 Zentimetern oder so.
Hoffentlich nur, wenn es aus ist.
Das wäre dir zu empfehlen, dass du nicht während des Betriebs ins Strahlrohr reinkriechst, weil das könnte dann halt so. Da gibt es ja diesen berühmten Menschen, der das hier ausprobiert hat mit seinem Kopf im Teilchenbeschleuniger.
Ja, mehr unfreiwillig als alles andere. Ja, ich weiß, den du meinst, aber den Namen habe ich jetzt gar nicht zur Hand.
Ja, den können wir noch verlinken. Das war
aber ich glaube, du wirst auch danach nicht mehr da reinkriechen, weil das Zeug wird auch aktiviert. Das heißt, das strahlt dann, da willst du dann eigentlich auch nicht mehr rein.
Gegebenenfalls musstest du da damals schon rein und in dem Gebäude bin ich ja auch schon rumgelaufen. Also das ist nicht so verstrahlt.
Ich meine nicht das Gebäude, aber das Synchrotron, also die Röhre, in die willst du, nachdem die einmal gelaufen ist, nicht mehr rein, weil es hat ja einen Grund, dass wir die Teilchen beschleunigen, die fliegen da nicht bloß im Kreis, sondern wir schießen die aufeinander. Und dabei entstehen halt Restteilchen, die wir uns angucken wollen und die aktivieren.
Jein, das ist in dem Fall nicht der Fall, weil das ist erstmal ein Synchrotron zum Beschleunigen, aber das ist in dem Sinne kein Collider, wie es der LHC ist, wo du sozusagen Wechselwirkungspunkte im Ring hast, wo die Teilchen dann kollidieren. Hier, das war eigentlich immer so im Betrieb, dass man das im Synchrotron beschleunigt hat und es dann wieder aus dem Synchrotron ausgekoppelt hat und auf ein festes Ziel geschossen hat.
Okay, dann sollte man zumindest nicht in das feste Ziel gehen, weil das ist natürlich dann das Problem.
Genau. Vielleicht Fun Fact noch am Rande. Sie haben jetzt, also das wurde da ausgebaut und in dem Sinne, aber diese Eisenkerne wurden im Gebäude gelassen, auch wenn man die jetzt natürlich irgendwie da eigentlich nicht mehr braucht und wahrscheinlich auch ein paar Euro kriegen würde für 45.000 Tonnen Stahl. Aber es wollte niemand die Verantwortung dafür übernehmen, dass das Gebäude das überlebt, wenn man das da entfernt. Wegen der Statik, weil das liegt da
jetzt halt. Das ist ein tragender Synchrotron.
Genau, das liegt da jetzt halt irgendwie 60 Jahre drin und niemand wollte sozusagen die Verantwortung übernehmen, was aus dem Fundament wird, wenn man dort die Belastung von 45.000 Tonnen entfernt.
Ja, das ist ja auch eine gute Allegorie für viele Software, mit der wir so zu tun haben, die sich keiner traut anzufassen, weil wer weiß, was da noch für Abhängigkeiten dranhängen, ne?
Ja, so ähnlich. Deswegen haben sie jetzt, also es wird ja hier gerade ein neuer Beschleuniger gebaut und da haben sie jetzt den Booster davon, haben sie dann jetzt einfach sozusagen da in das leere Gehäuse von den Eisenkernen reingebaut, weil war halt Platz und ist ein großer Ring. Genau. Von daher bleibt das dann wahrscheinlich auf alle Fälle, solange wie der neue Beschleuniger laufen wird, bleibt der Stahl da auf alle Fälle liegen.
Die Person, die wir vorhin am Rand erwähnt hatten, die den Kopf in den Synchrotronstrahl gesteckt hatte, Protonstrahl gesteckt hat, das war Benz Anatoli Petrovich Bugorski.
Das war die Bugorski Awards, oder?
Ja, der. Das war beim Nordjahresrückblick regelmäßig der Anatoli Bukowski Award für angewandte Kernreaktorsicherheit.
Genau. Das ist allerdings ein anderes russisches Nuklearforschungszentrum, wo der seinen Kopf da reingesteckt hat. Das ist, glaube ich, irgendwo südlich von Moskau.
Das ist in Protvino, das genau. Institut für Hohe Energiephysik, ja, ist auch in der Ecke Moskau, ja. Südlich von Moskau, genau.
Ja. Ich würde sagen, das war dann mein Ausblick in den Osten für heute.
Sehr gut. Kommen wir zurück nach in die Europäische Union. Ich wollte jetzt nicht sagen nach Europa, weil das ist ja auch noch in Europa geografisch gesehen. wir haben ein sehr schönes Zitat gehabt, schon Anfang des Monats, das war bevor alle nur noch über Coronaviren geredet haben, hatte ich ein Zitat gesehen von Roberto Viola. Kennt jemand von euch Roberto Viola?
Nee, ja, genau. Wirklich gerade.
Ich nehme mich bis jetzt auch nicht. Das ist offenbar der Generaldirektor für Kommunikationsnetzwerke, Inhalte und Technologie bei der EU-Kommission. Also ja, irgend so ein, ich will jetzt natürlich auch, ich habe jetzt nichts gegen ihn, aber es ist wahrscheinlich auch einer von diesen 300.000 Bürokraten, der irgendwo in Brüssel rumschwirrt. Und er hat einen sehr wunderschönen Satz zu Protokoll gegeben, und zwar: Daten sind wie Vitamine. Je mehr Daten wir konsumieren, umso besser wird es uns gehen. Und das fand ich absolut super. Diese Metapher müssen wir uns definitiv klauen, denn sie stimmt absolut präzise, nur halt nicht so, wie er das denkt. Ne? Daten sind schon wie Vitamine. Also ein paar Daten sind wahrscheinlich gut für dich, aber wenn man langfristig überdosiert, kommt es zu schweren Schädigungen der Gesundheit. Ich meine der schweren Schädigung der Privatsphäre natürlich.
Ja, die Frage ist aber, dass du bei Vitamine tust du ja niemanden anders mit, für den ist das von Vorteil. Bei anderen Leuten ist auch bei Daten von Vorteil. Zum Beispiel für Google oder Apple oder sowas. Nämlich mit deinen Daten. Bei Vitamine verstehe ich das jetzt nie. Wenn jemand anders meine Vitamine hat, hat er dann einen Vorteil davon?
Ja, das ist dann vielleicht, wenn man die Vitamine gut verteilt, ist das dann ein Vorteil für das Gesundheitssystem? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich irgendwie, wenn der Post wie heute gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich gewesen, dass Daten wie Klopapier sind. Je mehr Daten wir zu Hause haben, umso besser wird es uns gehen.
Das wäre ja schön, dann wären wir wenigstens mal ein bisschen dezentral, aber naja. Aber das zeigt auch wieder, wie sehr wenig Ahnung die Politiker haben. Da könnte man eigentlich auch gleich nochmal darüber reden, dass Netflix jetzt dazu doch von der EU-Kommission darum gebeten wurde, die Bandbreite zu verringern, weil wir wollen doch die Netze nicht überlassen.
Ja, genau.
Und technisch gesehen ist es halt so, dass die Netze überhaupt nicht überlassen sind, sondern wir haben 38% Bandbreite im Backend zumindest.
Naja, das ist nicht mal nur das, ne? Also das zeigt ja, diese ganze Geschichte zeigt ja mal wieder, genauso wie die Daten sind wie Vitamine-Sache, ist das ja ein generelles Problem, dass Politiker den technischen Sachverstand halt nicht haben. Und das ist ja erstmal prinzipiell nichts Schlechtes, aber dann hangeln sie sich halt an irgendwelchen Metaphern entlang, die ihnen halt wahrscheinlich irgendein Lobbyist mal eingeflüstert hat und die halt irgendwie erstmal sinnvoll klingen und treffen dann deswegen völlig falsche Entscheidungen, weil sie dann mit dem falschen mentalen Modell an eine Sache rangehen. Und die Netflix-Sache ist halt genau dieselbe, denke ich, weil die denken jetzt wahrscheinlich so bildlich, wir müssen hier jetzt irgendwie von zu Hause arbeiten und irgendwie unsere Arbeitstelefone müssen noch irgendwie gehen und was nicht alles. Und wenn jetzt jemand daneben Netflix schaut, dann ist die ganze Leitung zu. Und dann wird halt das einfach sich vorgestellt als eine Leitung, wo alles genau gleich aussieht. Was ja bei Netflix aber der Fall ist, ist, dass Netflix ein Verteilungsnetz hat und die Sendungen, die sich gerade alle irgendwie angucken wollen, die liegen nicht in Netflix irgendwo in Amerika und werden jedes Mal komplett von dort geholt, sondern die liegen wahrscheinlich bei deinem Internetanbieter im Zweifelsfall drei Häuser weiter oder was, zumindest im nächsten Rechenzentrum von dem Anbieter steht ein Netflix-Server, wo die häufigst gesehenen Sendungen zwischengespeichert werden. Und dadurch gehst du natürlich überhaupt nicht über diesen Backbone. Und damit ist das die völlig sinnloseste Maßnahme. Wenn überhaupt, sollte man vielleicht Amazon Prime oder so machen, weil die haben, soweit ich weiß, nicht so ein ausgebautes Netz wie Netflix oder auch YouTube
für solche Caching-Server. Ja, dabei. Also Amazon Prime tut auch die Bandbreite begrenzen und ich glaube YouTube ab nächsten Monat auch.
Ja gut, aber das hat ja jetzt wieder regulatorische Gründe, weil
weil die Eingriff EU darum gebeten hat.
Naja, jein. Aber eigentlich ist es ja auch so, dass wenn sie in die Netzneutralität an der Stelle eingreifen, dass sie dann halt nur klassenweise gleich diskriminieren dürfen. Und deswegen können sie dann halt keine Unterscheidung zwischen Amazon Prime oder Netflix machen.
Ja, warum kann ich dann keine Unterscheidung machen zwischen Videostreaming-Traffic, der über den Backbone gehen muss, der nicht zwischengespeichert wird im Anbieternetz?
Dann wäre es wieder fair. Weil das halt in dem Sinne nicht als eine extra Dienstklasse deklariert ist.
Ah, wenn man nur richtige Techniker gefragt hätte, wenn man diese Gesetze geschrieben hat und nicht irgendwelche Lobbyisten von irgendwelchen Medienkonzernen oder so.
Naja, gut. Naja, das Interessante, um diese Geschichte auch zu verstehen, ist ja, dass in der Schweiz die Schweizer Regierung, dort die Kantonsregierung, mittlerweile gedroht hatten, Netflix abzuschalten. Und ich sage mal, sorry, da merkt man wieder, wie Politiker denken. Also ich glaube, wenn die Netflix abschalten, dann gibt's Riots. Und jetzt muss man aber dazu wissen, zum Beispiel die großen Netzknoten, die sind alle überhaupt nicht ausgelastet. Wie war es beim D6? Der ist gerade bei 63%. Ich glaube, wir haben noch 38% Ressourcen und die fangen jetzt an, noch ein bisschen auszubauen. Also das heißt, wir haben überhaupt keine Probleme. Das Problem ist nur dann wieder so eine Firmen wie die Telekom, die ihre Netze nie ordentlich ausbauen und die dann die Daten nicht zum Kunden kriegen.
Und das sind natürlich auch genau die Firmen, die dann immer ein offenes Ohr finden bei denen, weil sie natürlich 20.000 Lobbyisten stattdessen bezahlen mit dem Geld, was sie nicht für den Netzausbau ausgeben.
Genau. Und wir haben ja jetzt auch noch das Problem, dass sehr viele Leute, junge Leute heutzutage gar keinen Internetanschluss mehr haben, also zumindest keinen Festnetzanschluss, sondern bloß einen Handyanschluss. Und ich meine, wenn du so einen Videostream machst, wie ist das pro Stunde in Gigabyte, dann sind deine 5 Gigabyte doch relativ schnell weg.
Na gut, deswegen gibt's da wohl ja jetzt schon Maßnahmen, dass da kann man sich die aktuelle Folge des Logbuch Netzpolitik anhören, können wir auch verlinken, von heute mit Linus, Tim und Thomas Lohninger. Und offensichtlich gibt's da jetzt wohl schon etwas Bewegung bei den deutschen Anbietern, also Motuvil hat irgendwie schon angekündigt, weniger straff zu drosseln, wenn du dein Limit erreichst. Und die Telekom gibt dir, glaube ich, 10 GB extra pro Monat oder so. Und von
Vodafone war, glaube ich, noch nichts bekannt. Ich bin persönlich total gespannt, wie viele von diesen ganzen Notfallmaßnahmen, die jetzt in allen möglichen Lebensbereichen erlassen werden, wie viele davon einfach bestehen bleiben werden, wenn die Krise vorbei ist.
Das wird nochmal sehr interessant werden. Ich meine, wenn die Datenlimits höher wären, dann werden wir uns ja jetzt wahrscheinlich nicht beschweren.
Naja, ne? Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel halt deswegen rauskommt, dass meinetwegen irgendwie alle, dass jetzt die Handyanbieter sagen, für die Dauer der Krise verdoppeln wir meinetwegen die Data Caps auf den ganzen Verträgen und sowas, ne? Wenn du irgendwie meinetwegen 5 GB hast, hast du jetzt 10 GB und was auch immer, ne? Und wenn dann danach einfach einer von den drei Anbietern sagt, wir lassen es jetzt einfach so, weil irgendwie hat das Netz ja trotzdem überlebt, dann wird es einen großen Druck geben, dass die auch, dass dann auch alle anderen nachziehen. Und dann haben wir vielleicht einen neuen Normalpunkt erreicht, der vielleicht auch relativ schön ist. Mal gucken.
Naja, das Problem ist aber, dass dann natürlich auch diese Einschränkungen unter Umständen bleiben und dass dann wieder so Rufe wie wir wollen Online-Wahlen haben und sowas kommen. Und das tut, also es ist hin wie her schwierig. Wir müssen aktuell ein bisschen wahr sein, wir müssen aktiv sein und das beobachten und Nein schreien, wenn da die falschen Sachen kommen. Aber wäre natürlich schön, wenn das bleibt, weil jetzt verstehen die Leute, warum es sinnvoll ist, ein vernünftiges anonymes Zahlungssystem zu haben, warum es sinnvoll ist, vernünftige Upload-Bandbreite zu haben. Also wie gesagt, ich kenne das ja selber hier, ich sitze auf einer Glasfaser und habe trotzdem bloß 40 Megabit Upload. Also es ist halt unklar, genau. Und ja, ich hoffe, jetzt bewegt sich da einiges.
Meine intuitive Reaktion war gerade 40 Megabyte Upload, so viel!
Also hier, wenn wir gerade bei Anekdoten sind, 40 Megabyte Upload, Megabit Upload kriege ich hier auch ungefähr.
Was hast du für einen Anschlussart?
Oh, das ist halt irgend so ein Kupferkabel, was ja durch die Wand kommt. Das hat sogar nur 4, nicht 8 Adern.
Naja, ich muss dazu sagen, dass ich hier auch Kupfer habe, weil die Glasfaser, die haben ja 100 Megabit und 10 Megabit angeboten. Da hätte ich 10 Megabit Upload. Und die Telekom bietet bei VDSL halt 40 Megabit Upload an. Und mir ist Upload wichtiger. 40 Megabit sind halt immer noch relativ lahm bei dem, was ich mache. Und das nervt doch manchmal. Aber wie gesagt, also ich habe da mehrmals schon angerufen und gesagt, ich drohe mit Geld. Das Problem war, diese 100 Megabit Glasfaseranschluss, die haben dann doppelt so viel gekostet wie der 250 Megabit Telekom-Anschluss. Und also ich drohe ja gern mit Geld, aber ich will dann nie weniger Bandbreite haben, / ja, was ich dann nutzen kann. Also das ist halt schon ein bisschen, tut halt schon ein bisschen weh.
Nee, das ist hier ein bisschen skurril. Ich habe den Vertrag hier ja nicht selber gemacht, aber ich habe mal irgendwie mehrere so Messungen hier auf den Anschluss laufen lassen und irgendwie kriege ich immer was um die zwischen 75 und 80 Mbit Upload. Erstaunlicherweise schwankt der Download zwischen 40 und 90, was ein bisschen skurril ist, dass ich hier durchaus mehr Up als Down habe.
Naja, das ist ein kaputtes Kurs oder sowas.
Wenn wir alle immer nur mehr Down als Upstream haben, dann muss ja auch irgendwer den ganzen Upstream haben, ne? Das ist ja auch klar.
Der ganze Upstream versteckt sich in Russland, jetzt wissen wir es.
Klare Sache, ja. Dann ist auch da wieder Herr Putin schuld.
Der Herr Putin. Bleibt man doch mal bei, nicht Herr Putin, sondern bei dem, wo wir gerade waren, nämlich bei der Telekom. Die Telekom hat jetzt nämlich ihre Handy-Daten. Und zwar muss man jetzt verstehen, dass wenn man mit dem Handy unterwegs geht, ein Handy ist ein Funkgerät. Und dieses Funkgerät funkt ständig, auch wenn es in deiner Tasche ist und du es nicht benutzt, zu dem Masten und sagt, hallo, ich bin gerade hier. Und diese Daten, hallo, ich bin gerade hier, die wurden jetzt an das Robert-Koch-Institut übergeben, damit die überprüfen können, wie denn die Aktivitäten der Menschen sind. Also sozusagen, ob es denn wirklich sinnvoll ist, dass die Menschen drinnen zu Hause bleiben oder nicht.
Meinst du, also, ob die Leute sich daran halten oder wie effektiv die aktuellen Maßnahmen sind, die aktuellen Social Distancing Maßgaben und so?
Genau, das ist irgendwie die Ansage. Und wenn ich von die Mail von Wolf richtig verstanden habe, wird es wohl O2 morgen auch tun.
Das Interessante daran ist ja, dass da anonymisiert steht. Ich bin ja bei anonymisiert immer sehr, sehr, sehr skeptisch, weil ich kann alles relativ einfach de-anonymisieren, weil wenn man dann anonymisiert und daneben noch die GPS-Koordinate gibt, dann ist es halt nicht mehr anonymisiert, weil dann gehe ich dahin und dann sehe ich, aha, da wohnen 5 Leute in dem Haus, dann habe ich schon das auf 5 Punkte runtergebrochen. Und dann brauche ich noch eine weitere Quelle dazu, um das wieder zu de-anonymisieren. Also es ist schon nie...
Ja, nee, das ist schon klar, dass man das de-anonymisieren kann. Die Frage ist jetzt halt eher, sagen wir mal, ob das jetzt eine momentane Maßnahme ist, ob das eine dauerhafte Maßnahme ist, dann...
Ob daraus eine dauerhafte Maßnahme wird, weil, ach, naja, jetzt machen wir es ja eh schon, ne?
Naja, und dann ist natürlich jetzt an der Stelle, könnte man jetzt schon sagen, dass da halt auch so ein bisschen eine Trennung vorliegt. Wenn sie das jetzt ans BKA gegeben hätten, hätte ich da jetzt auch mehr Bedenken, als wenn sie das ans Robert-Koch-Institut geben, weil... Ich glaube, die haben halt andere Probleme, als jetzt rumzulaufen, um zu versuchen zu de-anonymisieren, wer denn jetzt welcher Punkt da ist.
Naja, man muss aber trotzdem schon erstmal wissen, dass diese Datensammlung, die ist ja nie erst jetzt angeschaltet worden, sondern die gibt es halt schon länger und diesen Dienst gibt es auch schon länger und der wird kommerziell schon länger angeboten. Es geht einfach darum, dass Leute wissen, ach, hier wohnt der und der, da kann ich denen die Werbung schalten und so weiter und so fort. Was jetzt ist, die haben es kostenlos abgegeben, weil ja, Krise. Vorher haben sie es halt an den kommerziellen Anbieter XY verkauft. Und das ist halt eher, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was wir uns dort klar machen müssen, dass das nichts Neues ist, sondern dass es das auch schon seit Längerem gibt. Da gab es also auch schon mal Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung zu.
Na, also Sie hatten das auf alle Fälle, haben Sie das, glaube ich, auch zum Teil an TomTom verkauft und die haben daraus ihre Stauprognosen gemacht. Die haben natürlich da auch wahrscheinlich die nicht versucht, irgendwen zu de-anonymisieren, sondern die haben sich tatsächlich angeguckt, auf welcher Straße bewegen sich denn Telefone gerade wie schnell, um daraus zu schließen, wo es denn zu Staus kommt und so.
Also und hat eigentlich letzten Monat über diese Sache gesprochen, wo jemand mit 90 Telefone mit Google-Standorterkennung in einen Bollerwagen gepackt hat, ist damit irgendwie über eine Straße in Berlin gefahren und dann dachte Google, dass auf der Straße krass Stau ist und hat alle Leute umgeleitet und plötzlich war die Straße leer.
Nee, ich glaube, wir haben darüber nicht geredet, aber ich habe das auch gesehen und fand es sehr lustig. Also offensichtlich, ein
wunderschönes Kunstprojekt.
War ein schöner Hack, ja.
Genau, man kennt das ja vielleicht, wenn man sich ab und zu mal die Google-Karte anguckt, dann gibt es da ja durchaus so Straßen, die irgendwie grün, gelb und rot eingefärbt sind. Und ja, wie wir von diesem Kunstprojekt offensichtlich spätestens lernen, macht das Google dadurch, dass ihr euren Standort anhabt und euch auf irgendwelchen Straßen bewegt.
Ja. Ich muss auch persönlich sagen, also wenn ich auch zum Beispiel mit Kollegen irgendwie auf Dienstfahrt nach Berlin reinfahre, dann haben wir auch regelmäßig diese Google Maps dann halt auf, weil die halt eben diese Verkehrsdaten haben und das ist halt schon, das kann man schon nicht anders sagen. Das ist halt ein echter Vorteil. Ne? Also jetzt finde ich auch so als Programmierer total beeindruckend, einfach diesen Dienst dabei zuzusehen, wie du da fährst. Und du siehst halt dann, also natürlich nicht als Fahrer, weil dann sollst du natürlich auf die Straße gucken, aber als Beifahrer, wenn du so die Zeit hast, auf diesen Bildschirm zu gucken, siehst du halt schon, wie sich dann vor dir ab und zu mal die Route plötzlich ändert, die er nimmt, weil er gerade wieder festgestellt hat, dass sich gerade irgendwo eine Verzögerung ergeben hat. Das ist schon echt faszinierend. Wäre natürlich schöner, wenn man das irgendwie datenschutzfreundlich machen könnte.
Aber um nochmal auf datenschutzfreundlich zu kommen, also ich hätte noch eine Anmerkung zu der RKI-Sache. Ich finde das nämlich trotzdem bedenklich, dass die Daten an die übergeben wurde, weil es ist halt so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Die RKI-Leute haben bestimmt sehr viel Ahnung von Mikrobiologie und von Viren, aber haben die wirklich so viel Ahnung von IT-Sicherheit? Können die mit diesem Datensatz, den die da haben, den so ablegen, dass der nicht gehackt wird, dass ich den in 10 Jahren nicht finde und dass der dann nicht bei im Darknet verkauft wird? Das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Und ich weiß, diese Daten sind wichtig für die. Und ich denke aber, dass es da trotzdem noch vieles zu beachten gibt. Und vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, dass das RKI zur Telekom gegangen wäre und das alles bei der Telekom drinne bleibt, weil die Telekom dann doch die Spezialisten hat, die so verabdichten. Ob die RKI-Leute wirklich die IT-Spezialisten haben, die das dann so sicher ablegen und irgendwie auch dann löschen und so weiter und so fort, da bin ich immer noch skeptisch.
Naja, aber Leute, die mit großen Datenmengen umgehen können und die sinnvoll auswerten können, sollten die schon haben. Würde ich schon davon ausgehen, dass sie das haben.
Hoffen wir es, genau.
Ja, das Hörer beim RKI arbeitet, freuen wir uns über einen sachdienlichen Kommentar. Oder vielleicht beim IT-Dienstleister vom RKI. Vielleicht ist das ja am Ende auch die Telekom.
Das wäre interessant. Das wäre interessant zu sehen. Also bitte diese grauen Umschläge aktuell nicht ins HQ, das gibt es nicht, aber wir nehmen digitale Umschläge mit GPT verschlüsselt an. Genau. Also
ich glaube nicht, dass ihr den Briefkasten abgeschraubt habt. Also ich denke, wir nehmen auch graue Umschläge im Briefkasten entgegen.
Ja, aber wer leert den?
Ja, wir haben da schon Kontinuitätsregelungen. Das hat uns diese Woche auch im Vorstand beschäftigt. Keine Panik.
Es sagt schon jemand Bescheid, wenn unser Briefkasten von grauen Umschlägen überquillt.
Na, guck mal, außerdem, das führt jetzt zu weit. Das machen wir nicht on air. Lass uns mal ein bisschen Musik spielen und dann können wir ja in das Thema der Woche so richtig einsteigen. Bis gleich.
Thank you.
Hier sind wir wieder bei Penta Radio vom Chaos Computer Club Dresden und wir haben jetzt in den News schon oftmals das Thema Coronavirus angesprochen. Natürlich, es führt keinen Weg vorbei an diesem Thema in dieser Zeit. Und eine wesentliche Dynamik von Coronavirus ist die Exponentialfunktion. Warum müssen wir über die Exponentialfunktion reden, Simon?
Weil die Exponentialfunktion halt die ist, die zumindest in der Anfangszeit einer Pandemie oder einer Erkrankung allgemein eben die Fallzahlen beschreibt, die eben dadurch gekennzeichnet sind, dass die Fälle zu einem Zeitpunkt, bestimmten Zeitpunkt, und dann, wenn man dann zum nächsten Zeitpunkt geht, also zum Beispiel von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere, dann sind die halt dadurch gekennzeichnet, dass immer sozusagen das Ergebnis des vorherigen Zeitpunkts immer mit einem Faktor multiplizieren muss. Bei Erkrankungen in der Regel mit einem Faktor größer 1, weil eben immer mehr Leute betroffen sind. Und wobei der Faktor größer 1 in dem Fall eigentlich auch gar nicht so groß ist. Also zum Beispiel im Fall von Corona redet man jetzt halt zumindest von einem Tag auf den anderen eigentlich nur von einem Faktor 1,15 ungefähr. Manchmal, das ist zumindest den Durchschnitt, den man da so finden kann.
Naja, ich meine, das heißt quasi jeden Tag 15% mehr, ne? Also ich hätte gern mal ein Aktiendepot, was jeden Tag 15% mehr wert ist, ne?
Ja, das ist schon klar, dass du das bei deinen Aktien gerne wirst. Aber genau, das ist halt.
Es ist, glaube ich, tatsächlich zurzeit teilweise der Fall gewesen, dass es jeden Tag 15% weniger wert war. Aber das ist vielleicht nicht das, was man will.
Aber um es nochmal einfach zu erklären, man muss halt verstehen, dass wenn man krank ist, einen Virus hat, der ansteckend ist, dann steckt man andere Leute an. Und das ist halt dieser Faktor 1,5. Das heißt, ein Kranker steckt noch einen halben Kranken mit an.
Das heißt, nee, halt, das ist ein anderer Faktor. Den Faktor gibt es auch noch. Das ist sozusagen der, auf welchen Erkranken, das ist dann sozusagen pro Erkrankte, wie viele Fälle gibt es da neue?
Aber du bist ja nicht nur einen Tag krank, deswegen hast du ja mehrere Tage eine Möglichkeit. Und am Ende ist diese Zahl dann deutlich höher. Also ich glaube, bei Corona war das so 2 oder 3, ne?
Genau, die Zahl ist bei ungefähr 2,3 ungefähr. Und für normale Grippe zum Beispiel bei 1,3. Genau.
Und das hat jetzt zum Beispiel damit zu tun, dass es halt noch keine Basisimmunität in der Bevölkerung gibt. Ne? Also wenn ich mit normalen, in Anführungszeichen, Grippe infiziert bin und renne irgendwie rum und huste andere Leute an deswegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass diese Leute schon irgendwie Antikörper haben und irgendwie eine Immunantwort machen können gegen diesen Virus, sodass sie nicht infiziert werden. Oder sie haben zum Beispiel eine Impfung gehabt und sind deswegen gegen diese konkreten Virus immun, während halt gegen das Coronavirus gibt es einfach noch keinen Impfstoff und es gibt relativ wenig Leute, die schon immun sind, weswegen sich das Ding halt so schnell verbreiten kann. Und es kommt dann noch erschwerend hinzu, dass man ansteckend ist, während man selber noch keine Symptome hat oder vielleicht sogar die ganze Zeit keine Symptome hat. Und dadurch kann sich das halt sehr gut verbreiten. Wenn wir uns gucken, als den anderen SARS-Coronavirus, den wir 2004 hatten, da war man halt erst infektiös, wenn man schon quasi als kranker, nasser Lappen im Bett gelegen hat. Und das hat natürlich die Ausbreitung begrenzt. Es hat trotzdem ziemlich viel Ausbreitung gegeben in Asien, aber man konnte es dann dadurch einigermaßen gut eindämmen, wenn man diese Fälle einfach sehr gut sehen konnte.
Ja, genau. Na, das hat ja ein bisschen was damit zu tun, wo der Virus sich auffällt. Und der ursprüngliche SARS-Virus, der konnte sich halt im Wesentlichen nur in der Lunge festsetzen. Und da sitzt er natürlich relativ tief und es ist auch nicht so einfach, dass du ihn da, also er muss halt wirklich richtig husten, damit er von da verschleudert wird. Aber der aktuelle kann sich halt auch sehr gut in deinem Rachen aufhalten und von dort kannst du ihn halt relativ gut verteilen. Und wie du schon gesagt hast, kommt hinzu, dass man wohl zumindest gegen Ende der Inkubationszeit oder auch Leute, die halt nur sehr schwach krank sind und es im Zweifelsfall gar nicht merken, dann infektiös sind und Leute anstecken können.
Genau, und dann haben wir diese Exponentialfunktion. Und im Prinzip ist das ja eine Sache, die im Matheunterricht jeder mal gesehen haben sollte. Und die Leute, das sind ja auch solche Kurven, die sieht man öfter mal irgendwie in verschiedenen Zusammenhängen, aber es ist halt eine Sache, mit der Leute intuitiv große Probleme zu haben scheinen. Also wir, vom Gefühl her haben wir immer das Gefühl zu denken, dass Dinge linear irgendwie ablaufen. Dass wenn wir jetzt irgendwie sehen, es gab jetzt gestern meinetwegen 10 neue Coronavirus-Fälle, dass wir dann davon ausgehen, dass es irgendwie im übernächsten Monat auch 10 neue Fälle pro Tag sind und nicht 10.000 oder 100.000. Und deswegen haben wir hier nochmal ein Schlaglicht darauf geworfen.
Ja, genau. Und deswegen ist auch gab es ja diese Diskussion, ob denn jetzt die Politik zeitig reagiert und ob das nicht übertrieben ist, da jetzt so zu reagieren und so weiter, was da denn so alles gesagt wurde von irgendwelchen kompetenten und nicht kompetenten und irgendwas Menschen.
Ja, sonst haben wir immer 80 Millionen Bundestrainer, jetzt haben wir 80 Millionen Epidemiologen.
Ja, genau. Und da ist halt die Frage, durch diese Dynamik, die man hat, die wir ja jetzt die letzten Tage dann hoffentlich alle realisiert haben, dass jetzt ist derzeit halt in dieser exponentiellen Phase halt eine Verdopplung der Betroffenen alle 2 bis 3 Tage gab, was auch noch mal schneller ist, als man ein bisschen vorher gesagt hat. Vorher war mal von irgendwie 7 Tage für die Verdopplung die Rede. Dadurch muss man halt Maßnahmen relativ zeitig ergreifen. Und wenn man das dann noch mit der Inkubationszeit kombiniert, die ja im Durchschnitt zwar bei irgendwie 5 Tagen liegt, aber im Extremfall halt bis zu 2 Wochen gehen kann, in denen Leute noch keine Symptome haben. Deswegen muss man da halt sozusagen bei allen Maßnahmen, die man jetzt heute ergreift, muss man halt sozusagen die Exponentialkurve für die nächsten 2 Wochen schon mit im Kopf haben. Weil das sind ja sozusagen die Leute, die heute schon infiziert sind. Die auf alle Fälle sozusagen krank werden. Genau.
Und ob die Maßnahme, die man heute ergreift, wie meinetwegen jetzt, nehmen wir zum Beispiel die Schulschließung, die hatten wir jetzt am Montag, also am 16., wenn ich jetzt richtig zähle, ne? Ja, genau. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir halt diese Inkubationszeit haben, die bis zu 14 Tage sein kann, oder naja, sagen wir mittel mal 7 Tage, dann heißt das halt, es dauert mindestens 7 Tage, bis man da irgendeinen Effekt sehen wird davon. Das heißt, eventuell können wir vielleicht am Montag oder Dienstag sehen, dass sich dann der Trend anfängt, anders zu entwickeln, dass wir da tatsächlich Effekte sehen können. Auch abhängig davon, in welchen Bundesländern welche Maßnahmen beschlossen wurden, können wir vielleicht sehen, dass Bundesländer, die strikter durchgreifen in ihren Maßnahmen, dass es dort zu entsprechenden Entwicklungen kommt, die positiver verlaufen, und dann können wir eine Einschätzung abgeben. Und dementsprechend denke ich auch, wenn Leute zu mir sagen, ja, ach, es ist jetzt erstmal nur bis Ende April der diverse Maßnahmen gemacht oder meinetwegen auch nur für 4 Wochen. Das ist halt einfach erstmal 4 Wochen, damit man das mal sehen kann, ob das überhaupt was bringt. Und wenn man dann sieht, dass es etwas bringt, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verlängert werden. Also ich stelle mich schon darauf ein, dass das, dass dieses Homeoffice jetzt für mich so der Arbeitsmodus fürs den Verlauf des, zumindest den größeren Teil des Jahres wird.
Na naja, gut, das gibt ja nochmal so ein bisschen philosophische Fragen, weil also die erste Maßnahme ist ja jetzt sozusagen erstmal das exponentielle Wachstum sozusagen abzustoppen, weil man sonst halt relativ schnell in den Bereich kommt, wo das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt. Genau, das ist, also wir hatten ja jetzt gestern zum Beispiel, je nachdem, welche Quelle man nimmt, hatten wir halt gestern irgendwas um die 3000 Infizierten. Dann kann man sich irgendwie, gab es die Überschlagsrechnung, wie viel wir denn uns so sozusagen ungefähr leisten können. Und da ist ja sozusagen die Annahme, dass man irgendwie ungefähr 5% der Betroffenen, bei denen ist es halt so schlimm, dass sie eine Beatmung brauchen. Und zwar ungefähr für eine Woche. Und dann hat Deutschland irgendwie diese 28.000 Intensivbetten. Und davon kann man sozusagen mit Mühe und Not im Zweifelsfall ungefähr die Hälfte für Corona-Patienten freiräumen. Das heißt, man hätte so ungefähr 14.000 Betten.
Das ist ja auch noch die Sache, ne? Die Leute sagen ja immer, ja, wir haben noch so viele Krankenhauskapazitäten. Ja, die sind halt einfach normal zu 80% ausgelastet, weil ja Leute auch einen Herzinfarkt haben oder einen Schlaganfall oder sich das Bein brechen im Skiurlaub oder was auch immer, ne? Ja, und das kann ja auch nicht die Lösung sein, jetzt alles nur mit Corona-Patienten aufzufüllen. Und wenn dann jemand mit einem gebrochenen Bein ankommt, dann sagt man, ja, komm, so in 3 Monaten nochmal wieder.
Ja, genau. Und wenn man diese Rechnung dann weiterführt und sagt, dass die sozusagen ein Patient so ein Bett ungefähr eine Woche braucht, dann ist man ungefähr an der Schwelle, dass man maximal 40.000 Infizierte am Tag haben darf, damit die nicht total überquillen.
Genau, und zur Einordnung, da wir hier uns die ganze Zeit auf heute referenzieren, möchte ich einfach nochmal sagen, wir haben heute den 21.03. Die Fallzahlen sind halt auch jeden Tag anders, bloß dass wir es nochmal einordnen können. Heute ist der 21.03.
Ja, Samstag. Genau. Wir sind diesmal nicht live im Coloradio-Studio. Das wäre, glaube ich, nicht sehr verantwortlich. Wir zeichnen heute schon mal am Wochenende davor auf und werden dann hoffentlich das hinbekommen, dass wir dann irgendwie eine Audiodatei zu Coloradio schicken für die Radioausstrahlung. Ansonsten findet ihr uns auch jederzeit zeitsouverän zum Nachhören auf c3d2.de/radio.html.
Genau. Ja, also das ist so ungefähr das, was man da überall beachten muss. Und da sehen wir halt, da ist halt nur noch ungefähr ein Faktor 10, den das noch steigen darf, damit das deutsche Gesundheitssystem nicht kollabiert. Und das kann man ja schon dazu sagen, das ist schon, was die Kapazitäten betrifft, eines der besseren pro Bevölkerung. Das heißt, ja. für andere Länder wird das viel eher kritisch und
Und wiederum, ne, Faktor 10 heißt halt etwa 3,3 Verdopplung. Und wenn wir sagen, wir haben eine Verdopplung alle, was hattest du gesagt, 6 Tage, 4 Tage?
Nee, alle drei Tage ungefähr.
Das heißt also, wir haben noch etwa so 10 Tage Headroom, bis wir dann dort sind.
Genau, bei 14 Tage Inkubationszeit ist das halt, war dann jetzt halt der Zeitpunkt, wo man handeln musste, weil sonst.
Spätestens.
Genau, weil sonst also ist sicher, alle, dass das aus dem Ruder läuft.
Für alle, die halt jetzt kritisieren, dass ja hier die Maßnahmen ergriffen wurden, während das halt nur 2000 Fälle oder was waren, ne? Oder ja gut, jetzt sind es gerade 16.000 Fälle, aber zu dem Zeitpunkt, wo es am Wochenanfang jetzt hier richtig losging, waren es, das kann ich das hier irgendwo sehen? Wir haben auch euch in den Shownotes ein paar Sachen verlinkt, so ein paar Dashboards, die diverse Seiten bereitstellen, wo die Daten vom Robert-Koch-Institut und von anderen Stellen grafisch aufbereitet sind, auch so als Zeitserien und sowas. Ja, am Anfang der Woche, na, da hatten wir auch schon so 2000 pro Tag jeweils. Ja, wir werden so irgendwie bei 3.000, 4.000 gewesen sein in der Größenordnung. Jetzt sind wir halt bei 16.000. Und in 10 Tagen wären wir dann vielleicht schon an dem Punkt, wo das Gesundheitssystem nicht mehr mitkommt. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden.
Genau, 1.000 hatten wir ungefähr pro Tag am Anfang der Woche.
Ja.
Genau, und weil wir das vermeiden wollen, sind wir halt alle zu Hause und versuchen, uns voneinander fernzuhalten. Und dann müssen wir aber halt auch von zu Hause arbeiten, beziehungsweise unser Leben irgendwie so umstellen, dass es von zu Hause funktioniert, außer halt jetzt Netflix und zu Hause in der Badewanne sitzen und arbeiten, gibt es dann natürlich noch das schöne Fernarbeiten oder auch wie wir es nennen, Remote-Arbeiten. Und das ist dann der nächste Punkt, den ich gleich als Überleitung nutzen will.
Wollen wir da erst noch eine kleine Musik hören?
Ja, wäre eigentlich ganz sinnvoll. Haben wir eine Musik zum Arbeiten?
Also finden da was. Finden wir sicher was, ne? Ja. Bis gleich. So, zurück aus der Musik ist das Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden. Und wir haben jetzt schon über die aktuellen Entwicklungen gesprochen, über das Coronavirus und warum es uns vor Herausforderungen stellt in der Wissenschaftskommunikation. Und jetzt haben wir natürlich noch praktische Probleme zu klären, denn seit dieser Woche sind wir quasi alle, vielleicht manche auch schon länger, nur noch von zu Hause auf Arbeit. Also ich persönlich habe jetzt auch einen Arbeitsweg von etwa 50 Zentimetern. Und das stellt dann natürlich vor ungeahnte neue Herausforderungen, zumindest für die Leute, die nicht sowieso die ganze Zeit Homeoffice machen oder die zumindest schon darin geübt sind. Deswegen wollen wir hier einen kleinen Service-Teil quasi anbieten und so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen schildern und was man so für Tools verwenden kann, um einem das Homeoffice erträglich zu machen. Wer möchte denn anfangen?
Genau, grundsätzlich würde ich dann mal anfangen, weil es ist mein Job, solche Sachen einzurichten. Und ich bin eigentlich auch schon seit Anfang an ein Home-Arbeiter. Also ich arbeite auch schon ohne Corona relativ viel und relativ oft zu Hause. Hat halt wirklich Vorteile, wenn man sich denn das Leben entsprechend einrichtet. Also man kann halt auch mal nachts um 3 arbeiten oder schläft dafür dann bis um 10 oder sowas. Ist dann immer nachteilig, wenn die anderen Leute ihn dann früh um 5 anrufen, weil irgendwas nicht geht. Aber die Sache daran ist, man braucht halt Infrastruktur dafür, die man sich vorher gebaut haben muss. Und ich denke, das ist das, wo wir heute mal drüber reden. Einfach, wie richte ich mir meinen Fernarbeitsplatz ein, und zwar von der Softwareseite her. Was ist wichtig? Was brauche ich?
Genau, man muss ja erstmal irgendwie wahrscheinlich ins Firmennetz reinkommen, denn die meisten Firmen haben ja ihre ganzen Interna natürlich nicht ins freie große Internet gepackt, sondern es wird irgendeine Art von Intranet geben. Und da muss man erstmal von außen reinkommen. Und das ist ja auch wieder so ein Bereich, wo dieser Begriff VPN durch die Gegend fliegt. Was ist denn so ein VPN?
Da gab es bestimmt schon mal eine Penta-Radio-Sendung zu. Wer will das checken? Auf jeden Fall, VPN heißt Virtual Private Network. Das ist sowas wie ein Netzwerktunnel, der virtuell über das Internet gezogen wird. Dazu wähle ich mich in den Router in der Firma ein und bin dann meistens in der Firma in einem Teilbereich des Netzes oder im ganzen Netz oder je nachdem, wie die Infrastruktur dort gebaut ist, drinne. Und es ist wie, als wäre meine Netzwerkdose, die in der Firma ist, ist jetzt bei mir zu Hause. Das kennen sicher einige von euch, zum Beispiel von der Uni, da gibt es das auch. Oder manchmal zum Spielen braucht man das. Oder wenn man Filme gucken will, die nicht in Deutschland verfügbar sind, dann braucht man VPNs. Sehr oft ist halt bei Fernarbeit VPN. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Technologien für. Von IPsec über OpenVPN bis MULVAT, die neueren Technologien. Kann man sich sicher alles einrichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so weit geht, wenn wir darüber reden, wie man das einrichtet. Aber ich denke, da kann man wirklich eine eigene Sendung drüber machen, wenn es die nicht
gibt. Es gibt eine VPN-Sendung. Ich habe sie tatsächlich, soweit ich weiß, noch nicht gehört. Es ist die Juli-Sendung von 2014.
Na gut, aber ich denke mal, wir müssen jetzt auch nicht so tief in einsteigen, außer zu verstehen, was es ist. Müssen wir, glaube ich, nicht so tief einsteigen in das Thema, was jetzt Softwarelösungen konkret angeht, denn die meisten Leute haben ja keine große Wahl. Also ich kann für meine Arbeit jetzt nicht wählen, welches VPN ich haben will. Ich habe halt von meiner Firma einen VPN-Client bekommen und den nehme ich. Genau, und wenn der nicht geht, dann bin ich halt, ja, außer Gefecht gesetzt.
Das ist halt dann zum Beispiel meine Aufgabe. Die Kunden kommen zu mir und sagen, ich möchte Fernarbeit machen, und dann ist meine Aufgabe, eine VPN-Infrastruktur aufzusetzen und das zu installieren, und die kriegen von mir eine Software, und die können die sich auch nicht aussetzen. Wer sich das halt aussuchen kann, wenn er privat arbeitet oder sowas, der kann man sicher lange diskutieren und philosophieren, was da die beste Lösung ist. Aber grundsätzlich als erstes den Admin fragen: Admin, ich muss zu Hause arbeiten, kümmert dich. Und dann gibt er die entsprechende Software und tut dann meistens auch noch eine kurze Einführung mitgeben. Das ist meistens eine Zwei-Klick-Lösung, so man klickt drauf, gibt sein Passwort ein und drückt Enter, und dann wählt sich das Ding ein, ohne diese Modemgeräusche, aber technisch ist das immer noch fast dasselbe. Es gibt halt sehr viele Aushandlungen und so weiter und so fort, die dann sich mit dem Router da unterhalten und sagen, so, jetzt bist du drin, alles schön, und ab dem Moment kann man auf die Daten in der Firma zugreifen. Dazu gehört halt sehr oft auch, dass man nicht bloß auf die Daten zugreift, also so Laufwerke oder Freigaben, sondern sehr oft ist es auch so, dass die Leute direkt sich mit dem Server verbinden oder direkt auf einem Server arbeiten. Das ist eigentlich, ich sag mal so, 70% meiner Installation, die ich für Kunden durchführe, ist halt so, dass die wirklich auf ihrem Rechner auf Arbeit arbeiten wollen, weil der Vorteil daran ist, der Rechner ist eingerichtet. Also die müssen nie sich die Software runterladen. Es hat auch eine Sache mit Daten, dürfen bloß in der Firma liegen. Da gibt es rechtliche Gründe, warum man den nie mit nach Hause nehmen darf. Und da gibt es dann diese zwei Stichpunkte, die jetzt hier noch im Patch stehen, für die Technologien VPN und RDP. VNC und RDP. Remote Desktop Protokoll ist halt die Windows-Lösung dafür. Das ist halt einfach, man holt sich wirklich den kompletten Bildschirm des Rechners auf seinen Bildschirm zu Hause und arbeitet dann aber in der Firma. Hat halt auch den Vorteil oder auch Nachteil, wenn man auf Drucken drückt, kommt das in der Firma raus. Habe ich schon manchmal Kunden, die mich dann wundern, ja, warum kommt denn mein Druck nie raus? Und in der Firma läuft der Drucker über, weil die fünfmal auf Drucken drücken und fünfmal irgendwie 20 Seiten ausdrucken und die Sekretärin freut sich dann, weil sie aufräumen darf. Genau, also wo ich damals in China gearbeitet habe, war das immer sehr cool, weil dann habe ich meine Rechnung hier geschrieben, die kam dann hier im aus dem Rechner raus und das ist dann der Vorteil, dass alles schon eingerichtet ist.
Was ich zu dem Thema VPN vielleicht nochmal erwähnen würde, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die sollte jeder mal zumindest verstehen, dass das eventuell was ist, worüber man dann nachdenken muss. Es gibt beim VPN prinzipiell zwei Strategien, wenn man ins Firmennetz rein will. Man könnte jetzt ein VPN aufmachen und dann geht nur der Verkehr durch, der wirklich ins Firmennetz reingeht. Das ist die eine Möglichkeit und wenn ich jetzt aber parallel ein YouTube-Fenster meinetwegen aufhabe und da irgendwie mir ein Video angucke oder Musik oder, höre oder was auch immer, geht das trotzdem einfach über meine normale Internetleitung und geht nicht über dieses VPN. Und die andere Möglichkeit, die auch viele Firmen verwenden, ist, dass einfach alles übers VPN geht, solange ich das anhabe. Also selbst YouTube geht dann mein Verkehr erstmal durch die Firma durch. Und dementsprechend, wenn die VPN-Netzwerkleistung halt beschränkt ist, dann und dann aller Leute jetzt zu Hause anfangen, YouTube zu gucken, wird das dann dieses VPN sehr stark belasten. Also im Zweifelsfall, wenn ihr irgendwie seht, dass das VPN, was ihr selber verwenden müsst, mal besonders langsam ist oder sowas, könnt ihr mal in eurer Firma bei dem IT-Support nachfragen, wie das jetzt konfiguriert ist, ob man da eventuell das YouTube-Gucken vielleicht mal unterlassen sollte oder zumindest auf einem anderen Rechner machen sollte, während man da gerade im VPN drin ist.
Na, es gibt nur ganz wenige Lösungen, wo das sinnvoll ist, wenn ich zum Beispiel in Länder fahre, wo das Internet gesperrt ist, Schrägstrich, wo es wirklich relevant ist.
Du, das hat nichts mit sinnvoll zu tun. Das hat damit zu tun, dass das halt durch die Intrusion Detection Scheiße von der Firma durch soll. Das hat mit Compliance zu tun.
Ja, das ist dann natürlich der Punkt, wo die Leute einen Laptop von der Firma gestellt kriegen. Ich rede jetzt so von kleinen Unternehmen, das sind meistens so Firmen mit 20, 30 Angestellten, mehr nicht. Dann habe ich es auch schon manchmal gehabt, dass die das auf ihrem Privatrechner installieren. Also gerade jetzt in der Krise, ich saß die ganze Woche jetzt eigentlich bloß da und habe per Fernwartung den Leuten auf dem Rechner dann wiederum VPN eingerichtet, wiederum diese Verbindung dort in die Firma eingerichtet und dann haben die von ihrem Rechner zu Hause aus eingerichtet. Und bei mir ist eigentlich 100% so, dass ich diese erste Struktur baue, dass man gibt halt ein bestimmtes Netzwerk, also ein Netzwerkbereich in dem Moment, geht ins Netz, geht in die Firma und wenn ich YouTube nebenbei gucke, geht das immer bei dem Privat dann raus, weil das würde ja meine Infrastruktur kaputt machen. So eine Fritzbox oder so ein kleiner Router, der schafft maximal 5 VPN-Verbindungen, also da bräuchte man, in großen Firmen hat man da ganz andere Ressourcen für, ganz andere Systeme für. Und das ist dann auch der Grund, warum wir, da hatten wir vor uns bei den News schon mal drüber geredet, große Uploads brauchen, warum wir vernünftige Internetverbindungen brauchen, weil jetzt durch diese ganze Heimarbeit, diese VPN-Clients, die schieben halt, also die tun alle Daten erstmal sozusagen in die Firma reindrücken und das macht meine Bandbreite kaputt und schon das ist ein limitierender Fall, weil wenn ich bloß 10 Megabit habe und jeder davon 2 braucht, kann ich wirklich damit rechnen, dass ich bloß mit 5 Leuten arbeiten kann und da ist es halt wirklich sinnvoll, dass wir vernünftige Upload-Bandbreiten haben mittlerweile.
Du brauchst es aber durchaus, also es hat nicht nur was mit Compliance zu tun, zum Beispiel so Leute, die an Unis arbeiten, Da macht es durchaus zum Teil Sinn.
Aber wenn du nicht auf Springer und so zugreifen willst.
Genau, dass du da auch alle Dinge, zumindest das einschalten können willst, dass du alles durch das Uninetz tunnelst, weil es da halt zum Beispiel die Zeitschriften Abonnements gibt und so. Und die sind dann in der Regel IP-beschränkt für das Uninetz freigegeben. Und dann brauchst du zumindest zeitweise auch in deinem Browser mal die Uni-IP, weil du sonst da nicht zugreifen kannst.
Es sei denn, du nutzt die Seite, die wir jetzt nicht hier nennen, um uns keinen rechtlichen Problem auszusetzen.
Das ist ja eine alternative Lösungsoption, aber...
Naja, man muss natürlich dazu sagen zu VPNs, dass grundsätzlich muss man sagen, wenn ihr dieses Thema habt, wo alles durchgetunnelt wird, denkt immer dran, der Admin sieht alles. Also als Admin habe ich natürlich die Möglichkeit, den Router so zu manipulieren, dass der mir alle Pakete, die der da durchschickt, ich da einmal reingucke. Und die sind in dem Fall auch entschlüsselt teilweise. Also es gibt da sehr viele Firmen, die dann auch so Man-in-the-Middle-Sachen machen, die dann ihr eigenes Firmenzertifikat nochmal drüberlegen und die SSL-Verbindung aufbrechen. Also bei solchen Lösungen empfehle ich wirklich eine Trennung. Habt nochmal euren eigenen Rechner, privaten Rechner, auf den ihr YouTube guckt oder nehmt euer Handy oder euer Tablet, und wenn ihr euer Laptop von der Firma habt, macht nur Firma damit. Wenn ihr natürlich so eine Mischlösung habt, sorgt dafür, dass der Admin nur das Netz, den Netzteil, den ihr für die Firma braucht, durchtunnelt. Ihr wollt nicht YouTube dann in dem Fall über die Firma gucken, weil dann freut sich der Admin und lernt neue YouTube-Videos kennen.
Sehr gut. Ja. Genau, jetzt haben wir also unsere Verbindung ins Firmenintranet hergestellt. Jetzt können wir uns da alle möglichen Dinge angucken. Jetzt müssen wir vielleicht auch mal andere Leute anrufen. Also wir brauchen vielleicht mal irgendwie so eine Telefonkonferenz. Und auch da ist es ja generell meistens so, dass man halt das nimmt, was die Firma einem stellt. Aber es gibt ja durchaus die freien und datenschutzfreundlichen Alternativen. Und ich denke mal, Mol, du wirst auch Leuten diese Produkte dann jeweils empfehlen, ne?
Na, die grundlegende Sache, was eigentlich sehr cool ist, ist, das wissen die meisten Leute nie, aber SIP an sich hat schon eine Konferenzfunktion drin, also man kann einfach aufs Telefon benutzen. Heutzutage geht ja
alles über SIP. Also SIP ist das Voice-over-IP-Protokoll, also was halt Telefonie im Internet macht.
Genau, heutzutage ist es halt nicht mehr so, dass also wenn heutzutage ein Anrufer besetzt ist, dann liegt das daran, dass er besetzt sein will und nicht, dass er technologisch besetzt ist. Es gibt nur ganz wenig Probleme noch, wo wirklich die Leitung überlastet ist. Aber SIP, Session Integration Protocol,
Initiation
Protocol und ich glaube auf jeden Fall, mit dem Protokoll kann ich schon eine erste Verbindung machen. Punkt ist, nimm dein Handy, drück drauf, sage Verbindung, also mit verschiedenen Leuten einrichten. Also ich kann auf meinem SIP-Telefon von Cisco, was ich hier stehen habe, glaube bis zu 4 Leute gleichzeitig machen. Aber es gibt natürlich jetzt Teamgruppen mit 20 Leuten. Und da gibt es natürlich, da möchte ich auch gerne mal reden, ich gehe jetzt nicht im Pad, aber ich möchte trotzdem nochmal mit melden, gibt es natürlich diese ganzen Pro-Lösungen, die dir die Admins vorwerfen, weil ist eine One-Click-Lösung, was weiß ich, Skype und was nutzen die Podcaster immer? Was ist bei Freakshow, was nutzen die immer?
Studio Link.
Nee.
Oder was meinst du?
Die haben doch auch ihren, das, was wir vorher hatten, war mal immer auf
Slack,
genau. Slack.
Ach so, ja.
Genau, also Slack ist halt auch so eine Lösung, Skype, Microsoft Teams, was eigentlich Skype ist. Das sind halt so die Pro-Lösungen.
Ja, Vorsicht. Also naja, es ist wahrscheinlich so ein Technologietransfer in der Firma passiert, aber Skype for Business und also insbesondere for Business und Microsoft Teams sind schon nochmal unterschiedliche Produkte. Also das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass das Skype for Business noch ging, als Teams diese Woche down war. Das sind schon unterschiedliche Sachen.
Genau, aber das ist nun das Problem, dass man dort wieder diese Sache eines großen Stakeholders hat, der in dem Fall Microsoft, Google, bei Google heißt es Zoom, oder die haben halt alle...
Zoom ist nochmal was anderes, oder? Das ist doch nicht von Google.
Zoom ist, glaube ich, Google gekauft, glaube ich. Ich weiß es nicht genau.
Ach so?
Ja, irgendwie müssen wir noch... können wir nochmal recherchieren nachher. Auf jeden Fall, diese Technologien sind... keine Umsatzprodukte, also auf Deutsch, man weiß nicht genau, was da abgeht. Es sind, ich muss dem Anbieter vertrauen, ich muss Microsoft vertrauen, dass sie nie mit zuhören, ich muss Microsoft vertrauen, dass die nie demnächst mit meiner coolen Idee, mit meinem Produkt auf den Markt kommen, was total geil ist. Und dafür gibt es halt den Vorteil, dass es für diese ganzen Systeme eigentlich immer irgendeine Open-Source-Lösung gibt. Und da wollen wir euch jetzt eigentlich ein paar vorstellen, angefangen halt von den Audio-Komponenten.
Zoom ist eine eigenständige Firma, die ist auch börsennotiert und soweit ich das sehen kann, noch von niemandem gekauft worden.
Achso, okay, gut, ich hatte da habe ich was missverstanden. Auf jeden Fall, um da weiterzumachen, auf die Software, die wir jetzt hier benutzen, die heißt Mumble. Das könnte man so vergleichen mit das, was beim auf dem Computer, was viele wahrscheinlich kennen, TeamSpeak ist.
Heutzutage sowas, kennen die Leute wahrscheinlich eher Discord.
Unter Discord, ja. Ich bin schon ein bisschen älter, also genau.
Ja. Damals hieß das also über ja, TeamSpeak. Es ist analog eher zu TeamSpeak, weil TeamSpeak ist halt auch, wo man den Server selber installiert, das ist halt nur eine proprietäre Lösung, wo halt Mumble dann der freie Klon davon ist. Discord ist dann ein Cloud-Dienst, also da installiert man nicht selber einen Server, sondern das geht alles über die Server von der Firma Discord. Und da, also das ist halt, Discord ist eher so ein Chat-Ding, was aber auch halt Voice-Chat mit drin hat, also sowohl Text-Chat als auch Voice-Chat gibt es da. Ja,
aber setzen nicht auch immer mal Leute irgendwelche Discord-Server auf? Kann man das nicht auch selber
machen? Nee, die sagen, dass sie Discord-Server aufsetzen. Das heißt dann,
ach so, dass das bei heißt Discord.com nur, dass sie dann klicken. Ah, okay.
Naja, das ist ja bei Slack ähnlich. Da klicke ich mir einen Slack-Account und klicke da meine Session und gut.
Genau, das ist halt genauso, wie wenn Leute sagen, ich habe dein Facebook gehackt. Dann hast du natürlich, haben sie natürlich nur den Account gemeint.
Also, okay, Simon, mach das mal.
Nee, alles klar. Ich hatte noch nicht selber probiert, einen Discord aufzusetzen. Von daher ist mir das noch nicht aufgefallen, dass das da auch nur wie irgend so ein Slack ist oder so, wo man einen Account klickt.
Auf jeden Fall ist der Vorteil von diesem System, dass sie dezentral sind. Wir hatten, der Xyrill hat es ja von uns gesagt, wir hatten Anfang der Woche durch diese ganze Heimarbeitssache das Problem, dass dann auf einmal diese ganzen One-Anbieterlösungen auf einmal alle in die Knie gingen. Dann konnten die Leute ihr Microsoft Teams nicht mehr benutzen. Der Vorteil bei solchen Sachen wie Mumble und wo wir dann später noch drauf kommen, noch so ein paar andere alternative Lösungen ist, die habe ich bei mir in der Infrastruktur drin hängen. Das heißt, ich brauche keinen großen Server. Ich kann das teilweise sogar mit einem Raspberry Pi, also mit dem kleinsten Rechner, den es so gibt, machen. Für ein 3-Mann-, 5-Mann-Team geht das sicher. Und ich bin unabhängig von diesen Microsoft, die dann auf einmal, scheiße, wir brauchen ein neues Rechenzentrum und dann gehen halt 5 Leute mit 3 LKWs los, die neue Server hinstellen. Aber der Vorteil ist halt, wir können es das sparen, gerade in der aktuellen Krise, wenn wir mit dezentraler Infrastruktur arbeiten. Und
Mumble hat ja noch einen anderen Vorteil. Ne? Mumble ist nur Audio und Audio hat alleine eine deutlich geringere Datennutzung als Audio und Video, was ja bei diesen ganzen Slack und Teams und so weiter ja auch der Fall ist. Da hast du halt auch noch die Videokomponente dabei oder zum Beispiel einen Screensharing, also wo du den Bildschirm vom anderen als Video auf deinem Bildschirm sehen kannst. Und wenn du das nicht brauchst, dann ist natürlich der Datenverbrauch so exorbitant geringer, dass du halt das auch mit einer sehr kleinen privaten Infrastruktur irgendwo betreiben kannst. Also wenn ich jetzt ein Videotelefonie machen müsste, irgendwie für 100 Leute, dann müsste ich schon mal eine völlig andere Infrastruktur hinstellen, als wenn ich nur so einen Mumble-Server für 100 Leute habe.
Genau, also bei Video-Infrastruktur brauchst du dann wahrscheinlich sogar Hardware-Encode und so ein Scheiß, die richtig Kohle kosten. Also, aber selbst Video-Infrastruktur kann man im dezentralen Bereich, da gibt es Lösungen. Eine Lösung heißt zum Beispiel Jitsi. Ist auch jemand, der ein bisschen mit Linux umgehen kann, kann das auch installieren und relativ trivial aufsetzen. Ist natürlich dann immer die Frage Absicherung. Man will Zertifikate, SSL. Also man muss schon ein bisschen Know-how haben, aber Vorteil ist halt wirklich, es ist dezentral, ich bin eben unabhängiger von diesen großen Lösungen, wo man eine Infrastruktur haben, die zusammenbrechen kann. Und im Zweifelsfall ist es bloß mein Server, der kaputt ist und die anderen Server gehen alle. Also im Zweifelsfall hängen halt nicht 10.000 Leute, die ein Problem haben, sondern es haben dann bloß 5 Leute ein Problem. Und das ist halt, was wir halt vom CCC auch schon immer sagen, Leute, baut eure eigene Infrastruktur, baut dezentrale Systeme, damit ist man weniger anfällig. Natürlich wird dann einer weniger reich, aber ich weiß nicht, ob das unser Ziel ist.
Naja, man muss natürlich aufpassen. Man kann natürlich 100 Server hinstellen mit der Hoffnung, dass das dann irgendwie alles dezentral ist. Wenn die 100 Server alle im selben Amazon-Datacenter rumstehen, dann bringt das natürlich nicht viel.
Ich sagte ja, habt eure Server zu Hause. Also das heißt ja auch, dass ich ein zweites Mal das Kabel rausziehe und sage, meine Daten kriegt ihr jetzt nicht mehr weiter. Das ist halt auch noch ein riesengroßer Vorteil daran. Also hier bei mir gibt es halt auch so ein, das ist so ein Kasten, der ist 40 mal 20 mal 18 Zentimeter groß. Da sind 4 Festplatten drin, nennt man Netzwerkfestplatte. Und da kann man einfach, also die sind relativ, da kriegt man heute auch schon relativ leistungsfähig. Die kriege ich auch schon so verbotbar rein und kriegt da schon richtige Powermaschinen teilweise. Und die sind auch, brauchen noch nicht mal viel Strom, solche Systeme. Also ich habe jetzt hier, ich glaube, der ganze Kasten inklusive einem fetten Switch und einem fetten Router, und das ist jetzt keine Fritzbox, der braucht so ungefähr 65 Watt. Ist natürlich immer noch ordentlich, also es ist immer so ein Rechner, der 24 Stunden läuft in dem System, aber gut, okay, ich bin eine Firma, für zu Hause die Fritzbox, die braucht 10 Watt ungefähr, und die hat eigentlich schon sehr viel drin, also zum Beispiel VPN hat die schon eingebaut, die hat schon einen Fax-Server drin, also der kann sie Fax schicken, die hat eigentlich auch schon so eine Audio-Sache drin, also die kann deine Anrufe aufnehmen und sowas. Also technisch gesehen kann man das alles auch auf Routern lösen. Also zum Beispiel gibt es ja diese WRT-Systeme. Wenn man mit OpenWRT arbeitet, da könnte ich auch einen Mumble drauf schieben. Also ich könnte da auch meinen 10-Watt-Router für einen Mumble nehmen. Für 5, 6 Leute würde das funktionieren. Ohne Probleme, genau.
Übrigens, als interessante Schätzgröße, weil du jetzt gerade Wattzahlen gesagt hast, so 10 Watt für eine Fritzbox oder 65 Watt für deinen Server. Ich habe mal so als Überschlagswert, wenn ein Gerät durchgängig läuft, dann verbraucht es pro Watt Dauerleistung 2 Euro im Jahr. Also ein 10 Watt Gerät wären dann 20 Euro im Jahr. So, wer das überschlagen möchte, ob sich das vielleicht lohnen würde, sowas zu Hause hinzustellen. Genau, jetzt haben wir also unsere Audio- und Videokonferenz auch gelöst. Hoffentlich auch mit datenschutzfreundlichen Lokal- locally sourced, organic Open Source Software, und müssen jetzt noch irgendwas finden, wo wir unsere ganzen Dokumente miteinander teilen können, und da hast du uns noch Nextcloud auf die Liste geschrieben und OwnCloud.
Genau, das ist so eigentlich das, was das Pendant zu Dropbox oder WeChat oder WeChat, WeChat heißt das, glaube ich, oder? Da gibt es halt diese, was meine Kunden mir immer schicken, ist immer so hässlich. Genau, sind die hässlich, sondern peinlich. Wenn du heute deine Fotos hochlädst, hast du das meistens immer mit so einem Dienst, dann nennt sich Dropbox gemacht. Hier, Oma, hier sind meine Bilder. Ich gebe dir einfach mal, werf dir mal eine Dropbox. Wieder das
selbe Problem. Google Drive oder OneDrive oder so, ne?
Genau, Google Drive, OneDrive und wie die alle. Da gibt es halt relativ viele kommerzielle Lösungen. Und dort ist dann wieder die lokale Lösung, die man auch wiederum ohne Probleme auf so einer kleinen NAS mit 10 Watt, 15 Watt hinbekommt. Nextcloud, also OneCloud ist die Vorgängerversion von Nextcloud. Die haben sich irgendwann mal gefolgt, weil die sich um die Weiterentwicklung gestritten haben. Ich glaube, OwnCloud stagniert gerade so ein bisschen in der Entwicklung. Nextcloud ist aber extrem fit mit dabei. Es gibt übrigens auch eine Lösung. Man kann auch Mumble sich komplett sparen, wenn man Nextcloud nimmt. Da gibt es Nextcloud Talk. Da klickt man sich das. Ist im Prinzip ein Mumble. Bloß Nextcloud kümmert sich darum. Also es liegt lokal auf deinem System. Du klickst Install App und dann installiert er im Browser dir die Mumble-Sache und du hast alles schon eingerichtet. Tust in deinem Nextcloud neuen Benutzer anlegen, alles tiki-bunti mit Maus, brauchst du keine Konsole machen und hast dann schon schön dein Google Nextcloud Talk mit drauf. Das Ganze geht natürlich auch wie das bei Mumble. Es gibt halt auch schön Clients fürs Handy und für das Tablet. Also Nextcloud ist dort sowieso die Way-to-Go-Lösung für Kunden. Ich versuche das immer meinen Kunden zu verkaufen. Das Problem daran ist natürlich auch wieder, man braucht einen Admin, der es administriert, weil es muss halt auch wieder geupdatet werden, bla bla bla. Also es ist jetzt schon Systeme, die auch technisch anspruchsvoll sind, weil, also ich persönlich nutze bei Nextcloud Nginx drunter, was jetzt Niederwald und Wiesen-Webserver ist. Wenn man da jetzt guckt, das ist halt einfach mal, der ist deutlich schneller und deutlich schöner als der stinkische Apache, der bei jedem Zugriff nochmal Dateizugriffe macht und so einen Spaß. Und da kann man halt dann auch mit Performance viel machen, weil das dann gerade bei diesen dezentralen Systemen, wo man bloß eine, ich sag mal, leichte Hardware hat, die nie viel Power hat, wichtig ist. Und dort ist dann halt wichtig, dass man seinen Hausnot fragt, dass man seinen Admin, der davon Ahnung hat, fragt, hier, ich möchte gerne explizit ein dezentrales System, baue mir hier das. Also dort ist vielleicht sogar sinnvoll, nie zu sagen, ich möchte Nextcloud, weil ich das im Radio jetzt hier von den Nerds aus dem CCC gehört habe, sondern geh zu deinem Hausadmin, geh zu deinem Firmenadmin und sag, ich möchte ein dezentrales System. Und der kann dir dann ja was vorschlagen. Und Das Beste ist natürlich noch Open Source bei Nextcloud, und das ist halt der Vorteil Open Source. Es ist halt ein bisschen stinkiges PHP, naja, okay. Aber das ist halt dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber egal, in dieses Repertoire wollen wir jetzt nicht springen. Wichtig ist halt dort diese Dezentralität, gerade jetzt in der Phase, wo man dann doch merkt, die Großen stürzen ab und Leute, denen man dezentrale Systeme gebaut hat, bei denen funktioniert es. Also ich hatte eine Firma hier in Dresden, die haben zum Beispiel einen Jabber-Server die ganze Zeit gehabt, der lokal bei dem lief, und die haben gar nichts von diesen Ausfällen gemerkt. Die
also Jabber halt ist ein dezentrales Messenger-Protokoll, also ein dezentraler, freier Open-Source-Ersatz für sowas wie WhatsApp oder Telegram oder so.
Genau. Und dort war halt das Problem, die haben halt überhaupt nicht dieses Zeug genutzt, die haben halt wirklich alles lokal, und die sagten mir ja, ich habe davon gar nichts mitgekriegt, was hier funktioniert irgendwas nicht. Der Kunde, also den hier Großhändler, hat gesagt, ja, ich kann gerade nicht arbeiten, weil mein Microsoft Teams nicht geht. So, und dann sagt er, hör, wieso, ich kann doch hier arbeiten. Genau. Also das ist halt der große Vorteil, dass man dort es auch selber in der Hand hat, genau. Man muss natürlich das Know-how haben. Das ist halt, wo ich sage, dieses Zwischending, jemand zu finden, der das Know-how hat, das ist leider halt wirklich nie einfach. Und diese einfache Lösung, also wie gesagt, ich klicke mir bei den großen Diensten bei Skype einfach Klick, Account, E-Mail-Adresse, Passwort, fertig, funktioniert. Bei Nextcloud oder bei Mumble oder sowas, Server einrichten, Client einrichten, Passwort eingeben, bla bla bla, erstmal nach dem Server fragen, ist halt mit mehr Aufwand verbunden, ist dafür aber robuster, weil es halt dezentral ist.
Genau, und ich denke mal, dieses Thema Resilienz ist ja jetzt gerade in diesen aktuellen Zeiten wieder ins was hochgekommen ist. Das haben wir auch beim Coronavirus gesehen, als dann plötzlich die Politik mitbekommen hat, ach so, Medikamente werden gar nicht in Deutschland hergestellt, die werden hier nur abgepackt. Und eigentlich kommen die Wirkstoffe alle aus China oder aus Indien. Und wenn dann halt mal Crunch-Time ist in der globalen Lieferkette, dann haben wir da halt so ein bisschen Probleme. Von daher wird dieses Resilienzthema jetzt hoffentlich die nächsten Monate wieder ein bisschen prominenter im Diskurs sein. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir immer fordern, dezentrale Software und Open-Source-Software, damit dezentraler Software bist du resilient gegenüber einzelnen Anbietern. Wenn halt Microsoft weg ist, dann kannst du, wenn du jetzt ein Microsoft-Laden bist und alles von denen gekauft hast, kannst du halt nach Hause gehen, du kannst nichts mehr machen, bis die wieder ihre Dienste in Ordnung gebracht haben. Während wenn du halt deinen dezentralen Dienst hast, der bei dir lokal läuft, dann hast du zumindest deinen lokalen Ansprechpartner, und das heißt halt, wenn dein Server kaputt ist, bist zumindest nur du betroffen und nicht 10.000 andere Firmen gleichzeitig. Und auf der anderen Seite ist Open Source auch ein Faktor für mehr Resilienz, denn damit hast du die Möglichkeit, auch den Anbieter zu wechseln. Wenn jetzt dein Admin, der dir diese Software aufgesetzt hat, dir eine Open Source Software aufgesetzt hat, und er fängt dann morgen an, plötzlich die 10-fachen Preise zu verlangen, hast du immer noch das Verhandlungsrecht zu sagen, ich gehe jetzt weg, weil es gibt noch 10 andere Anbieter, die auch diese Open Source Software betreuen können.
Naja, das Problem hast du natürlich bei Microsoft genauso. Also bei den Großen spielt das in der Form kein Problem. Microsoft aber speziell jetzt tun in den letzten Zeit doch extrem in die Cloud gehen. Das heißt, ich hatte da vor 10 Jahren Systeme gebaut, die konnte ich komplett dezentral bauen. Also da hatte ich Server stehen, die beim Kunden standen, mit so einem Microsoft-Server drauf und die ganze Infrastruktur alles lokal und meine Datenlagen lokal. Mittlerweile ist es so, dass diese ganzen Small Business Programme, also wirklich Small Business Server, diesen Home Server, den es mal gab, das haben die alles abgekündigt, das gibt alles nicht mehr. Die haben bloß noch die große Software, und die sagen, ja, wenn du Small Business bist, brauchst du doch nie. Hier ist unsere Cloud, gib dein Benutzernamen beim Passwort ein, alle Daten liegen hier in unserer Microsoft Azure Cloud und fertig, und wir kümmern uns drum.
Das ist mir allerdings auch aufgefallen. Also unsere Firma wird auch gerade so sukzessive von Skype for Business auf Microsoft Teams umgestellt. Und bei Skype for Business gab es halt eine Aufzeichnungsfunktion, die hat dir eine Datei auf die Festplatte gelegt. Ne, da hast du halt das Aufzeichnen gehabt, und danach hattest du so ein MP4 auf der Platte rumzuliegen, was du dann halt irgendwie weiterverteilen konntest, meinetwegen auch durch eine Nextcloud oder was auch immer dann halt deine Teilung, Sharing-Lösung der Wahl war. Jetzt mit dem Teams kann man auch Aufzeichnungen machen, und wenn die fertig ist, kriegt man eine Mail von dem Teams-Service, der sagt, hier ist der Link, um Ihre Aufzeichnung anzugucken in der Teams-Cloud. Und du kriegst die Aufzeichnung dann nicht mehr raus, außer vielleicht mit YouTube.dl oder so.
Ja, das hat halt auch teilweise ein Problem rein rechtlich gesehen, dass ich muss halt Sachen wirklich löschen, und löschen bedeutet nie bloß auf Entfernt drücken, weil Entfernt drücken ist immer, ich erkläre das immer so, ich reiße das Index aus dem Buch raus, deswegen stehen der Inhalt des Buches immer noch da drin. Nee, ich muss es löschen, und löschen bedeutet halt auch, dass ich die Daten überschreiben muss darin, und das ist halt dann das Problem. macht das Microsoft? Ja, die versichern mir das. Ja, die haben diesen Vertrag mit mir und die haben auch gesagt, dass das Buch hier in Deutschland steht, in irgendeinem Server. Aber bei einer Infrastruktur, die dezentral ist, wo das System bei mir steht, habe ich halt auch die Möglichkeit, wirklich das Netzwerkkabel rauszuziehen und die Festplatte mit Termit zu vernichten und damit sind die Daten weg und nicht bei Microsoft, wo ich eventuell nach 10 Jahren mir mal die Festplatte bei eBay verkaufe und dann die Daten wiederfinde. Ich meine, sowas finden wir seit 15 Jahren, lese ich bei Heise irgendwie, ja, hier wieder eine Festplatte aufgetaucht. Jetzt in letzter Zeit war es immer die Bundeswehr mit irgendwelchen Raketenanleitungen, wie man denn da dieses Raketensystem benutzt und so weiter und so fort. Vorher waren es auch schon mal Krankenhausdaten. Also es ist halt dort immer das Problem bei sowas, dass man nie weiß, wenn jemand anders meine Daten vorhält, was der zum Schluss damit macht und so weiter und so fort. Wenn ich selber die heute darüber habe, oder auch wenn ich jetzt der Chef von der Firma bin, muss ich keine Ahnung von Linux haben, aber dann habe ich meinen Admin in meinem Lokalen und dann sage ich, lokaler Admin, hier hast du einen Raum, stell dort deinen Server rein und dann weiß ich als Chef, wenn ich einen Strom rausziehe, das weiß jeder, dann funktioniert das Server nicht mehr. Das heißt, der Chef hat die Hoheit über seine Daten. Versuch mal ins Microsoft-Rechenzentrum zu gehen, sagen, sind meine Daten, ich will aus dem Server, wo meine Daten drauf sind, das Stromkabel rausziehen. Erstmal findest du das nie, zweitens mal sind das ganz viele verschiedene Server und so weiter und so fort. Also das ist halt das Problem von Resilienz und von Dezentralität, die wir jetzt gerade in der Situation brauchen, wo eigentlich auch wieder ganz, ganz klar wird, dass es wichtig ist, diese Strukturen zu bauen.
In Anbetracht der Zeit, denke ich mal, also falls ihr uns jetzt im Radio hört, kann es jetzt sein, dass die Sendung nicht mehr ganz in den Radioslot reinpasst und das dann in der Mitte irgendwo abbricht, wenn um 23 Uhr der Sender zu ist. Falls das der Fall ist, findet ihr auch den Rest der Aufzeichnung auf c3d2.de unter dem Stichpunkt Pentaradio oder in jeder Podcast-App eurer Wahl unter dem Namen Pentaradio. Und bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, würde ich vielleicht nochmal die andere Seite des Remote-Workings bearbeiten. Denn selbst die beste Software hilft mir nichts, wenn mein Arbeitsprozess einfach Mist ist. Was kannst du uns denn so für aus deinen vielen Jahren Erfahrungen mit Remote-Work mitgeben, wie man das erfolgreich gestalten kann?
Naja, ich mache das vielleicht nicht immer so, wie man es machen soll, aber prinzipiell empfehle ich immer, es ist wichtig, eine Trennung herzustellen zwischen Arbeit und Privat. Also ich habe es dann einfach, ich rede jetzt aus Fehlern, die ich gemacht habe selber. Also man sollte wirklich eine Trennung zwischen, ich habe ein Firmentelefon, das schalte ich, wenn ich auf Arbeit gehe, an. Das heißt, ich komme, ich dusche, ich esse, ich stehe früh auf. Es ist auch wichtig, früh aufzustehen, selben Arbeitsalgorithmus zu machen wie immer, weil sonst fängt man an, sich in sich selber zu verlieren. Deswegen steht um 8 auf, wie immer, oder um 7 oder wann auch immer, Frühstück, trinkt Kaffee, Tür zu, arbeiten. So. Arbeiten bedeutet Telefon an, Laptop von der Firma an. So. Am besten empfehle ich in dem Moment auch zu sagen, privat einen Rechner ausschalten, weil das verleidet halt doch sehr. Und man muss doch da ein bisschen Disziplin haben, die ich selber bei mir manchmal merke, jetzt gehen Borg, also ich tue das dann halt durch wirklich Nachtarbeit teilweise ausgleichen, wenn ich dann tagsüber mit irgendwas rumdattel und irgendwie hier dann doch noch ein interessantes Projekt gefunden habe, was ich mir durchgelesen habe. Ja, es muss halt die Arbeit trotzdem gemacht werden. Und deswegen ist wirklich am besten ein leerer Schreibtisch. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht mit irgendwelchen Sachen ablenken kann. Das heißt, früh kommst du auf einen leeren Schreibtisch, arbeitest, legst dir bloß die Sachen, die du zum Arbeiten brauchst, auf deinen Schreibtisch. Und wenn du abends gehst, räumst du auch alles wieder so weg, dass der Schreibtisch zum Schluss leer ist. Das ist wichtig rein für die psychologische Gesamtgesundheit. Also und genauso macht das Telefon abends aus. Also zumindest dieses Telefon von der Firma. Weil die Leute sich irgendwann, ach, du bist ja zu Hause, da kann ich dich ja auch nachts um 3 anrufen. Und du willst von deinem Chef nie nachts um 3 anrufen werden, weil es ist halt doch Privatleben da. Also klar, es gibt Servicebereiche, also gerade in der IT haben wir das halt doch sehr oft. Bei mir ist es doch schon so, ich habe mittlerweile nicht mehr, aber damals gab es halt mal Gaststätten, die immer irgendwann nachts um 12 dann zugemacht haben und dann einen Tageskassenabschluss gemacht haben. Und wenn dann die Kasse nie funktioniert, sind die glücklich, wenn die jemanden anrufen können. So, und das kommt aber immer auf die Berufsgruppe drauf an. Also ich denke mal, bei 80% der Berufsgruppen kann man das Handy ausschalten. Da kann man auch den Rechner ausschalten und sagen, jetzt ist Feierabend. Und Feierabend ist dann halt Tür zu, am besten sich wirklich, wenn man es hat, ein Zimmer, also bei mir ist es wirklich ein Zimmer, das ist der Arbeitsbereich, in dem ich produktiv bin. Also bei mir ist zum Beispiel auch die Beleuchtung ganz wichtig. Ich habe hier eine Tageslichtlampe drin. Also 24 Stunden kann ich hier Tageslicht haben. Und das ist für mich ganz wichtig. Genau. Also Beleuchtung ist, reden wir dann vielleicht nochmal drüber, ist wirklich extrem wichtig. Wenn man jetzt bloß die Möglichkeit hat, sich eine Ecke einzurichten, dann sage ich auch Licht, also eine vernünftige Schreibtischlampe, Lernschreibtisch, also Lehrräumen, was auch immer, einen Küchentisch, Lehrräumen und sagen, sorry, wir können jetzt hier nicht mehr essen, wir essen jetzt am Stubentisch oder sowas. Oder andersrum, dann einen Stubentisch sich so einräumen und sagen, das ist jetzt mein Arbeitsbereich. Und der muss getrennt werden, das finde ich dort schon als wichtig. Wie habt ihr das für euch jetzt gelöst gerade?
Naja, also ich bin ein bisschen räumlich begrenzt. Ich bin hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das heißt, ich habe nicht sehr viel Spielraum, mir nochmal ein extra Arbeitszimmer irgendwo abzuknapsen. Von daher ist das schon der Schreibtisch, auf dem ich auch privat bin. Aber es ist halt auch so genau diese Probleme. Ich bin halt sehr daran gewöhnt, dass ich halt dieses Ritual habe, auf Arbeit zu gehen morgens, beziehungsweise mit der Straßenbahn zur Arbeit zu fahren. Und das fehlt mir jetzt so ein bisschen, dass ich, ich bin auch noch in der Findungsphase. Es ist jetzt erst seit etwa anderthalb Wochen, dass ich jetzt von zu Hause arbeite und quasi die ganze Firma hat da jetzt so ein bisschen Anpassungsschmerzen zurzeit. Also wir haben schon einige Leute, die immer Homeoffice machen, aber gerade die Leute, die jetzt irgendwie erst damit angefangen haben und die jetzt auch noch die Kinder irgendwie rumspringen haben, die haben natürlich damit die größeren Probleme noch. Ich bin da noch in der Findungsphase. Also, ja, ich bin da wahrscheinlich kein gutes Role Model. Ich mache wahrscheinlich genau all die Sachen falsch. Ich muss, glaube ich, ein bisschen disziplinierter werden, den Privat-PC auszuhaben, während ich auf Arbeit bin, in Anführungszeichen. Zumindest um die Trennung zu erreichen. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, ist auch Licht bekommen, was du auch schon sagtest. Ne? Also, solange es noch keine Ausgangssperren gibt, nutze ich das auf jeden Fall, dass ich irgendwie jeden Tag so eine bis anderthalb Stunden Spaziergang mache, natürlich alleine, ohne mit jemand Leuten in Kontakt zu kommen, mit den entsprechenden Distanzen und natürlich nach dem Nachhausekommen sofort gründlich die Hände zu waschen. Ich habe übrigens einen super Hinweis gehört zum Händewaschen. Man soll sich die Hände so waschen, als ob man gerade Chilischoten geschnitten hat und jetzt als nächstes Kontaktlinsen einsetzen will.
Okay, aber ich empfehle es auch wirklich, das Ritual zu machen, weil dann geh früh einfach deine Runde laufen, so, das ist jetzt mein Weg auf Arbeit in Anführungsstrichen, den eliminierst du halt. Ich glaube, das ist viel sinnvoller als mittendrin, weil wenn du das nicht gewöhnt bist, wie ich, bei mir, ich bin das gewöhnt. Es ist bei mir zum Beispiel so, ich habe ein Telefonzimmer, also ich habe mir angewöhnt, ich gehe aus meinem Büro raus und dann laufe ich in der Wohnung um, während ich telefoniere. So, das ist einfach bei mir ein Ritual und Rituale sind in der Form wichtig, dass man die sich oft baut, weil man sonst halt sich verliert. Also man hat halt dann diese Repetitions, wo man drin wird, dann tut man halt, wenn man diese Rituale, wie du sagst, dieses Rumlaufen nicht macht, fängt man irgendwann mal psychische Probleme aufzubauen, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Also gerade, ich merke das ja bei vielen Leuten, die diese, ja, ich brauche unbedingt, ich komme mit mir alleine nicht klar. Also da haben jetzt gerade auch ganz viele Leute Probleme, wo wir als Nerd sagen, was? Wir sind im Labor alleine? Geil! Und dann sagen andere Leute, Gottes Willen, ich will die Kneipe.
So, und kennst du dieses Zitat von Blaise Pascal, der sagte, die meisten Probleme des Menschen fangen damit an, dass er es nicht schafft, ruhig in einem Zimmer zu sitzen. Mit seinen eigenen Gedanken.
Genau, und da denke ich, für die Hörer draußen, da müsst ihr euch einfach selber klar werden, was seid ihr für ein Typ. Dieser Typ Nerd, der allein in seinem, ich nenne es jetzt mal Labor, sitzen kann und sich dann irgendwas reinwürgen kann, der hat sowieso keine Probleme mit sowas. Der hat sowieso einen ganz anderen Tagesablauf. Der hat sich das alles ein bisschen anders gezogen und so weiter und so fort.
Also, ich weiß nicht, also ich würde mich zu diesem Phänotyp durchaus dazu rechnen, aber ich sehe trotzdem, dass das schon für mich eine ziemlich krasse Umstellung ist und dass ich jetzt auch mehr als sonst aktiv nach menschlichen Kontakten suche. Also, dass ich auch dann wie gucke, ob ich vielleicht mal mit Kollegen einfach mal so eine Stunde, eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie telefonieren kann. Ich habe jetzt auch schon geguckt, ob es Möglichkeiten gibt, dass wir mal mit Pair-Programming anfangen. Also, wer jetzt nicht in der Branche tätig ist, das ist so eine Philosophie, dass immer zwei Programmierer zusammensitzen sollen und einer programmiert und der andere guckt nur dabei zu und durchdenkt quasi, ob das jetzt alles richtig ist, was der andere macht. Und das wäre natürlich auch irgendwie eine Gelegenheit, irgendwie noch produktiv zu sein, wenn man mit anderen Leuten noch in sozialen Kontakt steht, weil halt gerade diese ganzen Nebenbeigespräche, die man sonst im Büro hat, halt einfach wegfallen. dadurch, dass man hier nur alleine sitzt und einem fällt die Decke auf den Kopf.
Naja, das ist auch ein großes Problem von so einem Chat-System wie Jabber oder sowas jetzt, dass man dann doch auch schnell im Jabber verloren geht, indem man irgendwie dann doch zu viel austauscht. Also teilweise habe ich das, merke ich das halt bei mir, dann verschwindet doch mal schnell anderthalb Stunden, indem man irgendwer etwas bequatscht und redet man dann doch über die privaten Sachen noch und dies und das. Also zu meinem Job gehört halt auch Socializing dazu, auch sehr oft am Telefon. Ich erkläre halt den Leuten dann noch dies und das und dann redet man nochmal über die neuen Fallzahlen oder dann redet man über das neueste Projekt. Ach ja, ich habe gerade meine neue CNC-Fräse hier stehen oder dies und das. Das gehört auch dazu, das ist auch ganz wichtig. Das sollte man auch nie vergessen, aber man muss halt dort anfangen, diszipliniert zu arbeiten, wenn man dieser Typ Mensch ist, der diese Disziplinierung braucht. Wie gesagt, ich habe mir dort einen Weg für mich selber erarbeitet, in dem halt dann wirklich, ich sitze dann im Zweifelsfall bis nachts um drei. Viele Leute, die sagen dann, was nachts um drei, wann haben sie mir die E-Mails geschickt? Ich habe schon Glück gehabt, die haben mir E-Mails zurückgeschickt. Ja, zu so einer unchristlichen Zeit schicken sie hier E-Mails. Also sowas habe ich schon gehabt. Und ich bin dann aber auch, wenn die Leute mich um acht anrufen, dann bin ich im Alert-Modus, weil ich weiß, irgendwas ist kaputt gegangen, weil meine Kunden genau wissen, die brauchen mich vor um 10 nie anrufen. Wenn die mich um 8 anrufen, dann weiß ich, irgendwas kaputt und dann ist der Tag für mich gelaufen, weil ich immer mit einem Puls arbeite. Also dann bin ich den ganzen Tag genervt. Ich habe das am Anfang auch ein paar Mal gehabt, da bin ich aufgestanden, zum Kunden gefahren, habe einen Netzwerkstecker wieder reingesteckt, weil die Putzkraft den rausgezogen hatte. Sowas haben wir halt auch schon gehabt.
Echt? Ich mache das immer nur als Scherz. Das gibt's tatsächlich?
Ja, das gibt's. Also ich habe mehrere Sachen schon gehabt. Das erste war halt komplett rausgezogen. Das hing halt da, war halt für mich klar, hier Netzwerk kaputt und das andere ist. So, denkst du, scheiße, ist jetzt sicher die Netzwerkkarte durchgebrannt, guckst du erstmal, ach ja, heute Nacht Gewitter oder was auch immer und denkst schon nach, scheiße, wo kriege ich die nächste Netzwerkkarte hin? Bist du dann mal so, klick, macht sie da rein, aha, hat eben am Kabel gezogen und dann überlegst du, na, vor einer Stunde war die Putzkraft da, ja. Die gehen ja früh meistens so um 5 machen die los oder um 4.
Also ich kann das halt immer nur so als Scherz oder so als Anekdote halt, dass irgendwie Putzkräfte irgendwie in den Serverraum kommen und brauchen eine Steckdose für den Staubsauger, also ziehen sie irgendwas anderes raus.
Nein, im Serverraum kommen sie meistens nie, weil der abgeschlossen ist. Also ich habe da schon mit Kunden, die mehrmals ausgeschimpft werden, die Serverräume nie abschließen, aber grundsätzlich halt dazu zu sein. Aber gerade bei Client-Rechnern habe ich das schon mehrmals gehabt.
Naja.
Dass die Putzkraft hat. Oder was halt auch so total witzig ist, ist, wenn ich dann halt um die Zeit noch arbeite, was manchmal der Fall ist, und da geht auf einmal der Bildschirm an, weil ich halt da eine Verantwortung mache und dann ruft der Chef mich dann um 10 an und sagt, jetzt die Putzkraft, die saß ganz wird da und meint, sie wären gehackt worden, weil ja, da ging auf einmal alle Rechner an. So, weil ich habe da meine Skripte, die fahren alle Rechner hoch über POE und Quatsch, nicht POE, POL, WOL, sowas. Und genau, Wegon LAN und machen dann ihre Tasks und sowas und teilweise mache ich dann noch mal was und dann spielt er halt auch so ein Sound ab, Windows fährt hoch oder sowas, keine Ahnung. Und da habe ich auch schon gehabt, Putzkraft, irgendwie da Angst gehabt, weil. Genau.
Ja, guck mal, das ist
Clarks drittes Gesetz. Ich habe ihn noch gar nicht angefasst,
ne? Genau, das ist Clarks drittes Gesetz. Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und das ist wahrscheinlich genauso, wie diese Putzkraft das wahrgenommen hat. Ne? Sie kommt dann in den Raum und wischt irgendwie die Tische ab und sowas und plötzlich gehen alle Rechner an. Das hat schon was Gruseliges, wenn man noch die richtige Horrormusik drunter legt.
Naja, ich höre das aber jetzt auch immer mehr. Die letzte Woche habe ich jetzt immer mehr gehört von Kunden, die dann sagen, oh, das ist schon faszinierend, wie hier. Ich mache gar nichts an dem Rechner und klick und ich sehe, wie der Mauszeiger sich bewegt und Programme installiert werden und sage ich, ja, das bin ich jetzt gerade. Das ist ganz normal. Und dann, ah, was so machen sie das immer?
Aber wenn es morgens um 8 ist, dann ist es ein Hacker auf jeden Fall, weil dann bist du ja noch im Bett.
Naja, ich habe es auch schon bis 4:30 Uhr so. Also im schlimmsten Fall gehe ich dann mal schon die Zeit ins Bett, weil ich hatte das gestern gehabt, dann musste ich eine Datensicherung dummerweise erst machen, bevor ich den neuen Virenscanner installieren konnte. Und der braucht dann halt nachts erstmal, weil der muss ein paar Terabyte rüberkopieren und das dauert dann. Meistens ist es bei mir zum Beispiel dann so Homearbeit, um das wieder zu sagen. Also am nächsten so ungefähr rechnest du so grob, aha, um 4 ist der fertig. Okay, ich lege mich jetzt mal 2 Stunden hin, dann lege ich mich 2 Stunden hin, stehe dann wieder auf, so grob meinen Wecker gesetzt, dann aha, okay, dann im Schlafanzug rüber. Das ist übrigens auch ein Fehler, den man machen sollte. Arbeitet nicht im Schlafanzug, das kann ich euch von mir sagen. Im Schlafanzug bin ich nicht so produktiv, wie wenn ich früh, wirklich früh mich dusche, anziehe und erstmal was mache. Also ich mache das manchmal, ich arbeite
also manchmal. Also du sitzt grundsätzlich mit Anzug und Schlips vorm PC?
Nee, ich bin Hacker. Ich habe natürlich eine Kapuze und ein Kompress-Hoodie an. Aber grundsätzlich Schlafanzug ist keine gute Idee. Also ich mache das, ich muss das auch dazu geben, ich mache das auch frequentiell, also auch jetzt sitze ich gerade im Schlafanzug vor dem Rechner, aber ich würde mal sagen, so insgesamt im Monat mache ich das, dass ich gerade am Wochenende, wenn ich arbeite, dann doch im Schlafanzug das oft mache. Und es ist ein psychologisches Problem. Also ich bin weniger produktiv mit Schlafanzug als ohne Schlafanzug. Es ist wirklich so. Es ist wichtig, duschen, es ist wichtig, rasieren. Ja, klar, ich gehe nie aus und mich sehen keine Kollegen und trotzdem ist es für mich psychologisch wichtig, zu sagen, ich bin jetzt im Arbeitsmodus. Arbeitsmodus bedeutet, ich will die Kunden, ich will ein vernünftiges Auftreten den Kunden gegenüber haben, ich muss mit denen telefonieren und dann trete ich ganz anders den Kunden gegenüber, als wenn ich im Schlafanzug bin und so, ich bin gerade aufgestanden und irgendwann kann man sich dann selber nicht mehr riechen. Also wichtig dort diese Rituale, wie du das halt sagst. Früh stehst du auf, gehst in die Dusche, rasierst dich oder was auch immer, Kaffee machen, eine Runde, halbe Runde mit dem Hund raus und danach zumachen. Das können wir alle wahrscheinlich drei machen, wir haben nämlich keine Kinder. Leute mit Kindern, die tun mir gerade leid.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja, ob du da Erfahrung mit hast.
Ich habe nur sekundäre Erfahrung, das heißt, ich muss ja gerade für Leute immer so einrichten, die, also ich habe die am Telefon, während ich den VPN sein möchte und man hört dann immer im Hintergrund, wie sie versuchen, die Kinder zu bändigen. Ja, du bist einmal ruhig, ich telefoniere gerade und sowas. Also Leute, die darauf nie eingestellt sind, die haben jetzt gerade doch ein Problem damit. Ich bin aber der Meinung, das ist ein Anfangsproblem. Also das kann man handeln.
Ich denke mal auch, da wachsen wir als Gesellschaft auch rein jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Also ich sehe jetzt auch zunehmend, dass Leute sagen, behandelt eure Kinder ganz normal wie Menschen und sagt ihnen halt, ja, ich bin aber hier gerade am Arbeiten, ich habe gerade mit anderen Leuten zu tun. Also ich hatte es auch jetzt, diese Woche hatte mein Chef eine Telefonkonferenz mit uns allen gemacht, also etwa 50 Leute oder so. Ne? Und während er halt da gerade am Erzählen ist, kommt dann halt da sein Sohn rein und wollte irgendwie, glaube ich, ein Arbeitsblatt ausgedruckt haben oder sowas. Und da meinte er halt ganz ruhig so, du, ich mach dir das gleich in 10 Minuten, ich telefoniere aber gerade mit 50 Leuten. Und dann hat er das Kind auch mal in die Kamera reingewinkt und dann war alles gut. Ne, wenn man die nicht quasi irgendwie wie so ein Haustier behandelt, was man irgendwie wegspritzt oder sowas, ne, sondern wie halt wie normale Menschen ihn gegenüber auftritt, kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. Es ist auch bei uns auf Arbeit jetzt geplant für nächste Woche das Next Generation All Hands Meeting, wo dann die ganzen Kinder alle mal Telefonkonferenz miteinander machen dürfen und mit den anderen Kollegen.
Ich denke, das ist auch wirklich ein guter Hinweis nochmal. Also ich hatte das jetzt im Mastodon, hatte das jemand empfohlen, auch einfach mal den Kollegen zu zeigen, hier aus dem Fenster raus, so sieht es bei mir aus. Also bei mir ist das jetzt doof, weil ich gucke gerade auf die Mülltonne. Genau, weil ich bin im Erdgeschossbüro hinten raus, da brauchen wir das nicht zeigen. Aber das ist auch dann nochmal ganz gut den Leuten zu erklären, Achtung, das ist meine Umgebung und ich bin trotzdem noch ein Mensch in einem sauberen Büro, nicht Büro, sondern Besprechungsraum ist das halt was anderes und ich denke, dort ist einfach, um diese Anfangsschmerzen ein bisschen hinzubekommen, gar nicht so doof, auch mal zu zeigen, Umgebung, also so sieht es aus und so weiter und so, das muss man auch wieder wissen, will ich, dass die Leute wissen, wie es bei mir im Ding aussieht. Ich denke, das ist für einen selber psychologisch ganz wichtig und wie du sagst, auch mit den Kindern. Dann lässt man die Kinder halt mal reinwinken, im Gegenteil, ich finde das sogar ganz wichtig. Weil das ist für die Kinder wichtig, das ist für die Leute, die an der anderen Seite hängen, nämlich für uns, die keine Kinder haben, ist das vielleicht sogar wichtig zu verstehen, Achtung, da sind jetzt Kinder da und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und wenn der mal, also ich merke das ja immer wieder, wie dann die Leute irgendwann, die das nicht gewohnt sind mit Kindern, die werden dann ungeduldig. Und ich glaube, dadurch lernt man dann auch an der anderen Seite diese Geduld zu aufzubauen, wenn man merkt, aha, das sind noch andere Leute im Hintergrund, Also kann man vielleicht sogar mit produktiver arbeiten in Zukunft. Also das sehe ich so mal als Zukunftsaussicht überhaupt für das Homeoffice. Genau, bei den Bereichen, wo das natürlich geht, dass man zukünftig da wirklich auch die Familie mit reinbringt. Und wie gesagt, es ist, auch wenn ich das jetzt sage, für Leute, die es halt nie gewohnt sind, aber wenn es gewohnt sind, ich arbeite nie Manchmal 14 Uhr, nee, ich habe jetzt keinen Bock zu arbeiten, dann lege ich mich von 14 bis 16 Uhr hin und schlafe. Dafür arbeite ich dann aber von 20 bis Mitternacht total produktiv und jeder tut seine Produktivzeiten einrichten. Also ich persönlich mag das, weil ich weiß, dass mich da keiner anruft und dann kommen wir mal zu was.
Genau. Ja, wir sind da ja auch durchaus privilegiert als IT-Worker, dass wir halt auch irgendwie zu unmöglichen Zeiten arbeiten können. Ne? Das ist halt ein Privileg, was irgendwie die Pflegekraft oder die Supermarktkassiererin leider nicht hat.
Richtig. Und deswegen, ich will nochmal darauf hinweisen, geht zu euren Supermarktleuten und sagt denen, dass sie lieb sind, ich würde nicht sagen, umarmt sind. Das hätte ich jetzt in anderen Momenten gesagt, aber ehrlich, mir hat heute meine Supermarkt-Tante nach der Stelle sagte, dass sie einen geilen Job hier macht und dass ich die als wichtigste Person gerade empfinde. Hat sie mir gesagt, nee, andere Leute sind ja auch wichtig, so die Pflegekräfte, sage ich. Naja, rechnen wir mal mit dem Virus, 70% der Leute kriegen den, aber 100% der Leute müssen was essen. So, und da hat sie dann geschmunzelt und ich glaube, sowas gefallen denen auch. Sagt den Leuten das. Wir ITler sind überhaupt nicht wichtig. Die sind wichtig, weil die.
Das würde ich nicht sagen. Also in diesem Call hat mein Chef auch gesagt, dass wir halt auch Kundensysteme haben von Krankenhäusern zum Beispiel. Ohne jetzt konkret darauf einzugehen, wo ich jetzt hier arbeite, ich will jetzt auch keine Werbung oder sowas machen, ne? Sind das halt auch unsere Kunden. Ne? Und das heißt also, wenn wir unsere Dienste nicht am Laufen halten, kann es halt auch sein, dass Krankenhäuser irgendwo keinen Nachschub bestellen können. Von daher ist das auch, würde ich nicht unterschätzen, dass das auch eine wichtige Rolle sein kann, je nachdem, was man halt macht.
Natürlich, war jetzt auch eher sarkastisch gemeint, weil grundsätzlich hat natürlich jeder seinen Platz in der Gesellschaft. Das darf man auch nie vergessen. Das kommt eigentlich auch in der Isolation. Ist das jetzt, sollte man sich das vielleicht doch immer wieder zum irgendwie in den Kopf machen, selbst wenn ich bloß einen kleinen Job habe, den ich gerade nie machen kann, als was weiß ich, wenn ich im Waschsalon arbeite, der gerade geschlossen ist. Trotzdem ist es wichtig, was ich mache. Und ja, ich sitze zu Hause und ja, auch in 6 Wochen wird dein Job wieder gebraucht, der ist wichtig. Und du hast einen Teil der Gesellschaft und grundsätzlich ist das schon auch relevant. Also wir haben alle Systeme, die, also ich weiß genau, dass ich losrennen kann und Computersysteme, die müssen laufen, egal wann es ist. Wenn ich jetzt einen Anruf kriege, dann muss ich jetzt hier das Penta-Radio beenden und losmachen. Also das ist halt einfach so.
Penta-Radio beenden ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt, denn ich glaube, wir sind relativ weit am Ende. Es sei denn, Simon hat noch seine Erfahrungen mitzuteilen?
Nö, ich wollte es auch nochmal unterstreichen. Also ich glaube, dass Kinder als normale Menschen beachten oder behandeln, das ist auch ganz unabhängig von Corona und Heimarbeit oft eine gute Idee.
Revolutionärer Gedanke.
Ich hätte da eigentlich noch eine Frage an Simon, weil Simon ist jetzt gerade nicht in unserem Land, sondern da in einem anderen Land. Wie siehst du das gerade mit Grenzschließung und sowas? Hast du da so deine Ängste, ach, komme ich wieder nach Hause und willst du wieder nach Hause und würdest du jetzt nach Hause kommen und so weiter und so fort? Würde mich einfach jetzt gerade in der aktuellen Lage mal interessieren.
Wollen wir es vielleicht nicht on air diskutieren?
Okay.
Dann kann ich das gerne noch weiter im Detail ausführen.
Okay, ich sehe, die Privatsphäre ist wichtig. Dann,
es wird eine Aftershow geben.
Es wird eine Aftershow geben, die es allerdings für euch aber leider nicht geben wird, genau. Zur anderen Zeit hätten wir jetzt gesagt, kommt ins HQ, kann man sich unterhalten. So sagen wir bloß, es gibt Mumble-Server, redet mit euren Freunden, wenn ihr da irgendwie unbedingt mit Leuten reden wollt, benutzt die entsprechenden digitalen Möglichkeiten, die ihr habt, und die sind dankbarerweise extrem gut. Man kann Videochats machen, man kann Telefonchats machen. Selbst wenn man nie weiß, wie es geht, eine Telefonnummer kann jeder werden. Genau.
Genau, es wird zwar gerade alle überall von sozialer Distanzierung geredet, dabei ist der Begriff eigentlich komplett falsch. Es geht um physische Distanzierung, aber gleichzeitig müssen wir sozial jetzt, glaube ich, noch ein Stückchen enger zusammenrücken als sonst.
Richtig. Und auch wenn wir es meistens nicht sagen, aber ja, nutzt soziale Netzwerke, dafür sind sie da. Die sind da, um euch das Leben einfach zu machen und auch gerade in diesen Zeiten jetzt.
Ja, genau. Die sind dafür da, Werbung zu schalten und die Leute möglichst lange auf diese Werbung zu fixieren. Und das geht natürlich am besten, indem man irgendwelche Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien verbreitet. Das soll man sich bewusst machen. Also ich werde den Leuten jetzt nicht sagen, macht jetzt euer Twitter aus oder euer Facebook oder sowas, weil natürlich darüber durchaus soziale Kontakte gehalten werden, aber macht euch bewusst, wenn ihr da schon wieder gerade 2 Stunden durch irgendwelche Posts durchgescrollt habt, macht euch das wirklich glücklicher oder wollt ihr vielleicht nochmal die 2 Stunden nutzen, nochmal rausgehen? Wie gesagt, solange es noch keine Ausgangssperre gibt, nochmal durch den Park spazieren und ein bisschen Sonnenstrahlen einfangen. Damit hat man, glaube ich, auch viel für die psychische Gesundheit getan.
Genau, macht euch nicht verrückt.
Ja. Genau. Und bleibt alle gesund und wir hören uns dann hoffentlich im April wieder. Bis dahin.
Gute Nacht.
Tschüssi.